So, liebe Leute, willkommen hier bei Behind Bars, Behind the Green Door, aufgenommen. Und zwar bin ich Maria.
Und ich bin Natalie. Hallihallo.
Und wir reden über Cocktails, über Leute, die Cocktails machen, über Bars, wie man in Bars geht. Ungefähr alle 2 Monate hier im Feed. Und wir heißen euch diesmal willkommen auf so eine kleine Seereise. Worum geht's denn und wer ist heute da?
Wir reden heute über Everybody's Darling, den Gimlet. Und dafür haben wir Everybody's Darling Ruben Neideck aus dem Velvet bei uns.
Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
So, Ruben, erzähl doch mal, wer du bist.
Ich bin Ruben, ich arbeite im Velvet in Berlin, Neukölln, seit 9 Jahren, also seit der Öffnung. Und dort mache ich alles andere als Gimlets, trinke ich gerne so. Aber wir sind eine Bar, die gar keinen Zitrus da hat und wir arbeiten mit der Saison, was es so gibt, mit einer wöchentlich wechselnden Karte. Und allen Pflanzen, die gerade im Berliner Umland wachsen, machen damit Drinks.
Ich finde es total spannend, irgendwie auch gerade, weil du sagst einfach, okay, wir haben keinen Zitrus, weil ich glaube, viele Bars orientieren sich mittlerweile ein bisschen lokaler und wir machen das ja auch und so. Aber wenige trauen sich wirklich so radikal zu sein und zu sagen, okay, wir machen jetzt gar keine Zitrusfrüchte mehr, weil das ist uns nicht lokal genug. Wie ist da so die Reaktion von den Leuten, die reinkommen und einen klassischen Gimlet bestellen zum Beispiel oder einen Sour?
Die meisten informieren wir gar nicht unbedingt darüber, weil wir kriegen schon Sours hin und was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Ne? Mhm. Wir kriegen schon Sours hin. Wir haben auch Zitrusdestillate, also einen Limettengeist oder einen Zitronengeist, womit wir trotzdem Zitrusaromen reinbringen können. Und Säure kriegen wir auch anders hin, mit unreifem Traubensaft. Aber wenn es dann eine Margarita oder sowas ist, wo das Zitrusaroma doch schon sehr, sehr, sehr prägnant mitprägend ist, dann warnen wir vielleicht vor, dass es nicht ganz so ist, wie man es vielleicht sonst kennt. Aber das meiste kriegen wir hin und das ist auch voll okay.
Genau, Thema der letzten Folge war ja Arash Lieblingsdrink, der Daiquiri. Also da würdet ihr auch einfach sagen, der kommt halt klar.
Gerade weil Daiquiri ist auch was, muss man sagen, das ist ja so ein Bartender-Lieblingsdrink. Mhm. Ich habe mir die Folge mit Arash auch angehört und da merkt man das auch, dass da die BartenderInnen Herzen höher schlagen. Aber der normale Gast, die normale Gästin bestellt dann auch eher mal einen Strawberry Daiquiri und nicht so einen Plain Daiquiri, denke ich. Und dann weiß man schon, okay, das ist ein Gast, der hat auch ein bisschen Ahnung, die hat ein bisschen Ahnung. Und dann waren wir natürlich vor, weil es ist dann wirklich nicht ganz genau so, wie man es vielleicht erwartet.
Also du würdest sagen, der normale Gast lässt sich da noch so ein bisschen leiten in so anders gedachte Cocktails, ein bisschen was.
Ja, im Schnitt schon. Und wenn nicht, am Ende hat man natürlich ganz viele Werkzeuge an der Hand, wie man Leute zufriedenstellen kann, hoffentlich. Mhm. Und dass man es nicht allen recht machen kann, wissen wir alle in dem Beruf.
Ich glaube, das gehört dazu. Aber habt ihr das häufig, dass Leute dann total echauffiert sind, wenn da keine Zitrus kommt?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja eine sinnige Erklärung dazu, also die ist auch sehr knapp. wir arbeiten mit den Pflanzen der Saison in Berlin herum und Zitrusfrüchte wachsen noch nicht in Berlin, Klimawandel noch nicht weit genug. Und das ist auch dann eingängig und das macht für die meisten dann Sinn.
Ja, sehr spannend. Muss ich mal wieder bei euch einen Sour trinken gehen? Habe ich noch nie gemacht, aber ich trink eigentlich auch eher, was ihr auf der Karte habt. Und ich finde es ja auch ganz spannend, weil häufig, wenn man neue Drinks entwickelt, sagen Leute so, ja gut, dann nimmt man halt einen klassischen Cocktail und dann tauscht man eine Zutat aus. Also jetzt zum Beispiel wäre Whisky Sour und dann nimmt man halt einen Himbeersirup und zack, hast du einen neuen Drink, wo es ein Whisky Sour mit Himbeersirup ist. Ist es auch so, wie ihr arbeitet oder ist das ein bisschen freier?
Für den Whisky Sour spezifisch oder für
Kartendrinks? Nee, also ich meine für so neue Kartendrinks, wenn ihr Drinks entwickelt. Also orientiert ihr euch an klassischen Rezepturen oder ist es einfach irgendwie auch frei?
Ja, also noch zum Whisky Sour, den haben wir einfach im Premix. Da haben wir tatsächlich einen Premix für, so wie wir ihn machen, damit der auch dann halt ohne Zitrus sehr fein schmeckt, weil der wird natürlich viel bestellt. Die eigentliche Drinkentwicklung im Velvet machen wir immer dienstags im Team, also im Plenum. Wir sind 5 Menschen, die dort arbeiten. Und da gehen wir ganz anders vor, glaube ich, als intuitiv einige vielleicht sich eine Drink-Entwicklung vorstellen. Wir nehmen die Pflanze, um die sich der Drink drehen soll. Also die heißen dann auch wie die Pflanze, die Drinks. Die heißen dann Kirschblüte oder Waldmeister oder Brombeere, die Drinks jeweils. Und dann nimmt man halt den Brombeerlikör, wenn es die Brombeere wird. Und dann gießt man halt ein bisschen von dem Brombeerlikör auf 8 Gläser. Und dann gibt man noch ein bisschen Gin in das eine Glas, ein bisschen Aquavit in das andere Glas, ein bisschen Tequila in das dritte, ein bisschen weißen Rum in das vierte. Und so probiert man dann die Basisspirituosen durch, guckt, was passt zu der Brombeere, stellt sich die raus, die gut funktionieren und die nicht so gut funktionieren. Und dann machen wir das Gleiche nochmal für Weine. Was funktioniert gut mit der Brombeere? Und dann schütten wir alles, was gut funktioniert hat, vielleicht mal zusammen und gucken, schmeckt das auch gut? Und wenn ja, dann haben wir schon 50% der Drinkentwicklung hinter uns.
Das hört sich wahnsinnig intensiv an. Habt ihr auch so gängige Rezepturen, die halt so Jahr für Jahr immer wieder kommen, wo ihr wisst, oh, das hat letztes Jahr wahnsinnig gut funktioniert und der Rhabarber ist endlich wieder da. Das können wir wieder machen eigentlich. Oder geht ihr da jedes Jahr neu ran?
Ja, haben wir auf jeden Fall, vor allem wenn wir faul sind.
ist ja jeder mal, ja.
Also auf jeden Fall haben wir für einige Rezepte ein paar Drinks, die wiederkehren. Es gibt einen Korianderdrink, den wir öfter mal machen. Es gibt einen Feigenblattdrink, den wir öfter mal machen. Gerade auf der Karte einen Veilchendrink, den wir zurückgebracht haben. Aber meistens entwickeln wir neu. Auch weil natürlich die Ernte jedes Jahr anders ist. Also die Zutat, die man hergestellt hat, der Veilchenlikör, je nachdem, wann man die Veilchen erntet, auf welchem Boden man die Veilchen erntet, kann anders schmecken und dann kann auch mal das Likörchen anders sein. Und auch wenn der Verarbeitungsprozess irgendwie ein bisschen anders war, kann es anders schmecken. Es ist halt nicht die gleiche Konsistenz, wie wenn man bei kommerziellen Produkten hat.
Also das ist hier wirklich so Berliner Kiez-Terroir in Drinks, kann man so sagen.
Ja, meistens nicht Kiez, sondern dann noch ein bisschen außerhalb des Kiezes. Hoffentlich. Ja, aber schon.
Genau, weil für Sammeln, also es ist jetzt nicht so, ihr stellt euch nicht irgendwie an die Karl-Marx-Allee an den Kirschbaum und sammelt da die Kirschblüten, sondern es gibt schon gewisse Regeln, ne, die ihr habt, was das Sammeln anbelangt.
Ja, mindestens 30 Meter weg von einer befahrenen Straße, nicht da, wo Hunde am Boden unterwegs sind, nicht Artenreichtum gefährden, nicht in Naturschutzparks. All die Sachen, die man beim Wildsammeln beachten muss. Ja.
Super, aber tatsächlich, das finde ich ganz lustig, weil in deiner Bar gibt es eben keinen Zitrus, aber du hast gesagt, dein klassischer Lieblingsdrink, hättest du Bock, einfach mal ein Gimlet zu trinken hier bei uns. Finde ich schön.
Ja, es ist einfach eine gute Drinkstruktur. Ne? Also es ist ein Drink, auf dem sich viele andere, gerade auch, ich denke, moderne Bars, arbeiten viel in der Struktur. Ich denke, ich habe schon den einen oder anderen Drink bei euch getrunken, der irgendwie einer Gimlet-Struktur entspricht. Ich habe auch in anderen Bars viele getrunken, die dementsprechend, die also nicht ganz ein Sour sind, nicht ganz ein trockener Martini oder Old Fashioned, sondern eben diese Gimlet-Struktur in sich tragen. Ich denke, das ist einfach ein super Template für viele Drinks.
Voll, was magst du daran?
Es hat ein bisschen Power. Es ist ätherisch, also es beim klassischen Gimlet die Zitrusaromatik, aber die ätherische Zitrusaromatik, also die Schalen-Zitrusaromatik. Mhm. In anderen modernen Varianten kann es dann auch eine kräutrige ätherische Aromatik sein. Und es war für mich so der erste Drink, wo man gemerkt hat, okay, ich kann hier die, das ist ja ein Zwei-Zutaten-Drink, ne? Gin und Limettenkordial, ich kann hier diese eine andere Zutat, den Limettenkordial, kann ich im Laden kaufen, schmeckt okay, kann auch mal zwei Marken ausprobieren, meine Liebste finden, aber ich kann auch meinen eigenen machen und dann kann ich mich da so richtig reinfitzeln, wie ich das gut machen kann. Und das finde ich spannend an dem Drink, das hat auch
Werbung. So, liebe Leute, kurz mal die Gläser abstellen und Ohren gespitzt. Es gibt Big News, es hat sich wieder was getan.
Wir droppen unser zweites Buch, Anleitung zum Weinsaufen, Teil 2, Essen fassen. Die Fortsetzung, auf die euer Magen gewartet hat.
Im neuen Buch geht es um alles, was wirklich wichtig ist. Wein, Essen, Gastronomie und Genuss. Vergesst die eingestaubten Regeln wie Rot zu Rindfleisch, Weiß zu Fisch. Das war alles gestern. Wir klären jetzt, wie Pairings im echten Leben funktionieren. Von Curly's Crazy Kitchen über die Freundschaft bis zur Sterneküche und Barbecue ist alles dabei.
Oh yes. Es gibt easy Alltagsrezepte, zum Beispiel meinen Wurstsalat, starke Gastro-Gastauftritte von unseren Freunden und natürlich Willis legendäre Aromaräder. Was passt zu welchem Party-Snack? Wir verraten es euch.
Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wir brauchen euch da draußen. Ihr könnt das Ding jetzt über Amazon vorbestellen. Und das ist kein bloßer Vorverkauf, das ist ein strategischer Move, bei dem ihr alle etwas abstauben könnt.
Schickt uns den Screenshot eurer Vorbestellbestätigung und wir senden euch per Instagram-DM unsere exklusiven Geheim-Pairing-Content zu. Pairings, die es so im Buch gar nicht gibt. On top. Win, 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 win.
Wenn ihr jetzt auf Amazon zuschlagt, rasiert ihr mit uns den Algorithmus und wir bringen die Anleitung zum Weinsaufen Teil 2 Essen fassen in absolut jeden Buchladen Deutschlands und Österreichs. Je mehr Vorbestellungen, desto mehr Präsenz für guten Geschmack. Wollt ihr uns dabei helfen?
Ich hoffe ja. Dann geht jetzt auf Amazon, sichert euch euer Exemplar von Anleitung zum Weinsaufen 2 Essen fassen und helft uns, die Regale zu stürmen. Wir freuen uns. Let's go, oha!
Also bitte, bitte gebt Gas. Und jetzt weiter mit der Folge. Abfahrt, gehen wir.
Werbung Ende.
Ich finde auch, also ich muss auch sagen, so, ich finde das Coole am Gimlet ist, dass der eigentlich so niederschwellig ist. Weil das war für mich tatsächlich so zusammen mit Negroni vielleicht einer der Wege zur Bar, als ich noch nicht Bartenderin war. Und einfach in der WG, wenn man so eine Party geschmissen hat, man wollte Drinks machen, dann kaufst du halt so eine olle Flasche Rose Lime Juice und eine Flasche Gin und fertig. Schon hast du deinen Cocktailabend und du kippst es irgendwie so zusammen und machst ein bisschen Eis ran, rührst es um und es schmeckt halt irgendwie, ne? Also es ist jetzt nicht so ein komplizierter Drink. Ich finde, das ist eigentlich so das Coole daran, dass es so ein WG-Classic. Hast du halt so eine Flasche Rose Lime Juice in der und fertig, oder?
Ja, ich finde das auch, aber auch in einer Bar, also auch in, ich sag mal, Bars, wo ein bisschen interessanter gearbeitet wird, wie zum Beispiel bei euch oder woanders in Berlin, wo es hier stattfindet, ist es auch ein sehr zugänglicher Drink für einen Gast, wenn man ankommt und sagt, ich mag gerne Gin und ich hätte gerne sauer, aber nicht zu sauer, aber süß, aber nicht zu süß. Und ich finde, der passt da mal wahnsinnig gut rein und damit triffst du eigentlich immer fast jeden Geschmack.
Auf jeden Fall. Finde ich auch, das ist eigentlich so eine easy Empfehlung und trinke ich selber auch super gerne. Also wenn ich irgendwo selber in der Bar bin und es gibt, ich lese so die Strukturen, ich würde mir meist nicht den Old Fashioned bestellen oder irgendwie, sauer ist mir häufig auch zu hart von der Säure. Also ich will auch ehrlich gesagt,
mir auch.
Ich habe keinen Bock, irgendwie 5 Zitronen zu trinken oder so an einem Abend. Sondern das hat für mich eben genau diesen Sweet Spot. Und das ist auch das Gute an einem guten Cordial, wo wir beim Thema Cordial auch bald wieder sind, dass es eben die perfekte Balance ist aus süße Säure, dass es delikat ist, dass es gut balanciert ist. Ne? Und ich glaube, das macht halt einen guten Gimlet für mich aus. Und eben so ein gutes Verhältnis. Ich finde, für mich persönlich sollte er nicht zu scharf sein. Also ich mag nicht super scharfen Alkohol, sondern es sollte schon so gut in so ein kleines Deckchen eben aus Zucker und Zitrus eingebettet sein.
Wollen wir da mit dem ersten Gimlet so ein bisschen reinstarten, bevor wir uns zu tief in das Thema Cordial reinknien?
Auf jeden Fall, weil ich kann, während du mixt, einfach so ein bisschen auch kleinen historischen Zusammenhang vom Gimlet geben. Und zwar, man verbindet es häufig historisch mit der Seefahrt, weil es war einfach so, dass Leute an Skorbut erkrankt sind. Eine unschöne Krankheit, wo einem unter anderem die Zähne ausfallen und so weiter, die damit zu tun hatte, dass Menschen einfach einen Vitamin-C-Mangel hatten. Ja? Die haben einfach, sind irgendwo hingefahren, waren wochenlang auf dem Schiff, hatten nichts Frisches zu essen, kein Gemüse, kein Obst. Und sind einfach erkrankt, weil nur gepökeltes Fleisch oder was man auch immer da gegessen hat, tut's halt dann doch nicht. Und da hat man gemerkt einfach, dass Leute, die sich mit von Zitrusfrüchten ernährt waren, also Schiffe, wo irgendwie Zitrus an Bord war und gegessen, getrunken wurde, die das halt nicht hatten. Und es haben auch alle Flotten das Problem gehabt, nur Flotten, die zum Beispiel aus dem mediterranen Raum kamen, die hatten einfach schon Zitronen, ja, also in Italien wachsen Zitronen. Und haben das halt mitgenommen. Hat auch den Vorteil, dass Zitronen zum Beispiel einen viel höheren Vitamin-C-Gehalt haben, also viel effektiver gegen Skorbut schützen. Aber Großbritannien haben es nicht geschafft, Spanien oder Italien einzunehmen, um auch irgendwie Teil des viktorianischen Reiches. Bummer. Mussten deswegen irgendwie die Karibik einnehmen und hatten da dann einfach Limettenplantagen. Also haben sie es als sinnvoller erachtet, dort Limetten zu pressen, die nach, um die halbe Welt zu schiffen, nach Großbritannien. Das dann wieder auf Schiffe zu füllen und damit dann irgendwie Skorbut vorzubeugen, war, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so geil, weil ich habe so die gelesen, dass die ersten Schiffe, die haben dann einfach wirklich Limetten gepresst und einfach den Limettensaft in Fässer gemacht und das einfach auf den Weg geschickt. Man kann sich vorstellen, in was für ein Zustand sowas dann Wochen später irgendwie in Großbritannien ankommt. Und das war halt der Limettensaft, den man hatte.
Mal Wochen später entsteht das Problem. Ich glaube, das Problem entsteht relativ zügig, wenn du aus der Karibik losfährst.
Auf jeden Fall, bei knackigen 35 Grad, was es da hat. Irgendwie. Ich glaube, das war nicht so richtig geil. Also hatte man einfach diese krasse Herausforderung, dass man jetzt überlegen muss, okay, wie macht man es haltbar? Da hat man vieles ausprobiert, dann halt mit Zucker haltbar machen, mit Alkohol haltbar machen. Ja, ich habe auch irgendwie gelesen, man hat sogar irgendwie Limettensaft mit Kalk gemischt und es damit haltbar gemacht. Und irgendwie, also alles Mögliche hat man versucht, um irgendwie diesen Limettensaft stabil zu bekommen, damit die Leute sich nicht daran auch noch vergiften, wenn die Skorbut schon irgendwie nicht so nice ist. Und da kann man halt dazu, dass man so Bottled Lime Juice hatte. Die Navy war dann irgendwann bei so einem Rezept, wo man einfach Limettensaft mit 15% Rum oder zum Teil auch Brandy gemischt hat und einfach um das haltbar zu machen. Irgendwie, ne? Und kennt man heute lustigerweise auch, weil so arbeiten beide unsere Bars ja, dass man einfach nur möglichst viel Frucht nimmt und so, genauso viel Alkohol, dass es halt nicht abscheißt. So.
Ja, 15% ne? Alkohol am Ende dann.
Ja.
Ne? Ja. Ne? Ja, ja, ja.
Genau, also das so arbeiten lustigerweise sowohl Ruben als auch wir hier in der Greeno häufig, wenn wir irgendwie Liköre selber machen, Cordials, keine Ahnung. Das ist häufig eigentlich relativ viel Frucht, ist einfach viel Geschmack und dann hast du halt genauso viel Alkohol oder genauso viel Zucker, das gerade nicht abscheißt, sondern also wir machen selten so super viel Zucker, super viele Säuren rein oder so, um haltbar zu machen. Ne? Ja. Also wir sind da gar nicht so weit entfernt. Aber auf jeden Fall gab es dann einfach irgendwie so ein Merchant Shipping Act, das war 1867. Da hat man halt gesagt, okay, jedes britische Handelsschiff muss jetzt so einen Limettensaft an Bord haben, damit die Leute nicht krank werden. Und im selben Jahr hat halt ein findiger Schotte namens Lochen, I guess, Rose, schöner Name, so einen präservierten Lime-Juice-Cordial quasi entwickelt. Also einfach Rose Lime Juice heißt es. Und da hat er das Problem mit der Haltbarkeit gelöst, indem er mit Schwefel haltbar gemacht hat. Und das war auch tatsächlich dann so der erste Bottled Lime Juice, der ohne Alkohol auskam. Also das Ding ist alkoholfrei, da kann man theoretisch auch Soda draufkippen und hat dann eine Limonade. Ja, also das ist im Grunde einfach, was man heute als Sweet and Sour Mix bezeichnen würde, würde ich sagen. Weil es hat Zucker, es ist haltbar gemacht und es hatte dann so 35% Limettensaft, das Ding. Also jetzt, wenn es um Skorbut geht, tatsächlich dann auch gar nicht so geil, weil du hast ja nur 35% Limette in dieser Flasche. Deswegen ist es eben tatsächlich auch nicht auf die Schiffe mitgefahren, denn Vorlage der Navy war, dass du 15% Rum zum Haltbar machen in diesem Limettensaft haben musstest. Es gibt nämlich diese Geschichte, dass die Seefahrer Gimlets getrunken haben, dass der Gimlet auf dem Schiff erfunden wurde. Dafür gibt es aber eben nicht so richtig Beweise. Also, weil denn die erste Erwähnung von einem Gimlet, das Buch habe ich hier dabei, ist nämlich tatsächlich in Harry's ABC of Mixing Cocktails. Das ist im Jahre 1922 oder 23, glaube ich, rausgekommen. Ich habe hier auch mein eigenes Exemplar dabei. Und da besagt damals die Rezeptur 50-50, ein Gimlet aus 50% Rose Lime Juice und 50% Gin. Und das ist sozusagen der Ur-Gimlet, wie er hier beschrieben wird. Genau. Und sowas Ähnliches hat Nathalie uns jetzt hier gemixt. Was für eine
Rezeptur haben wir hier? Ungeschwefelt,
hoffe ich. Der wartet hier schon die ganze Geschichtsstunde lang. nee, wir fangen an mit unserem Hausrezept aus der Green Door. Das sind 55 Milliliter von dem White Sox Gin und 35 Milliliter von dem Limo Lime Cordial. Und das Ganze wird mit einer Limettenzeste abgezestet. Wir haben ja einen schönen goldgelben Gimlet stehen. Noch ist er sehr kalt. Ruben darf als erstes mal kosten und uns erzählen, was er schmeckt, wie er es findet. Ist es überhaupt ein Gimlet?
Ja. Warum haben wir keinen Rose Lime Juice? Weil die Marke gibt es irgendwie auch gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, die gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr.
Seit ein paar Jahren, ja.
Gab es ganz lange, irgendwie über 100 Jahre und irgendwie hat sich das nicht gehalten, was vielleicht auch gegen die Popularität vom Gimlet spricht. Man weiß es nicht. Ich fand Rose Lime Juice immer gar nicht so verkehrt. Man muss dazu sagen, dass sich auch da die Rezeptur verändert hat. Also wenn man so die ursprüngliche Rezeptur mit heute vergleicht, hatte die heute meist weniger Limette, dafür mehr Zucker, sogar auch marktabhängig, ein bisschen wie Coca-Cola. Je nachdem, wo du geguckt hast, war die Rezeptur anders.
Ich kannte das als Kind. Also ich habe es selten als WG-Gimlet gehabt. Ich kannte das als Kind in Südafrika so ein bisschen als Sirup, den man mit Wasser aufgießt, so wie hier in Deutschland vielleicht so der Krümeltee, den manche Leute kennen. Und davon gab es dann auch eine Rosenvariante und verschiedene andere Flavors außer Limette jetzt. Da war es auch immer mehr Sirup als Saft, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, voll, genau. Es ist halt sehr so sirupartig. Und deswegen, man hatte früher natürlich auch häufig so einen süßen Gaumen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, Harry's ABC of Mixing Cocktails, dass man in den 20er Jahren den einfach auch süß getrunken hat. Das war halt 50-50. Man muss dazu sagen, dass früher der aber trockener war. Also früher hatte Rose Lime Juice weniger Zuckergehalt als zuletzt, als er abgeschafft wurde. Das heißt, auch da war schon die Basis ein bisschen eine andere.
Schwefel lässt natürlich auch weniger Zucker zu. Wahrscheinlich. Das war mir neu, dass der geschwefelt war. Das ist ja verrückt.
Ja, lustig, ne? Ja. Genau. Ich habe das auf dieser wunderbaren Seite vorhin gelesen. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht und es gibt die absolute Nerd-Seite für Bartender. Da kommt nichts ran, finde ich. Ist Bar Vadimekum. Das ist eine wunderbare Seite, wo wirklich, also wenn du alles über Gimlet lesen willst, dann nimm dir 2 Stunden und lest die 3 Artikel dazu. Also da wird nichts ausgelassen. Ich habe das nur so ein paar Funfacts mir rausgeholt. Ein Funfact fand ich nämlich lustig, dass also der Rest von Europa sich so ein bisschen über die Briten lustig gemacht hat, weil die haben halt alle Zitronen halt bekommen, die auch viel mehr Vitamin C haben. Und das war halt so besonders, dass nur die britische Navy Limettensaft hatte, dass man Briten im Allgemeinen irgendwann Limeys genannt hat.
Mhm. Auf das habe ich schon mal gehört, ja.
Das ist ein weirder History-Fact. Nee.
Also ich finde ja immer spannend in Bezug auf Cocktail-Historie, dass man auch immer wieder den Zusammenhang zur Kolonialzeit merkt, was auch so eine Überromantisierung der Historie klassischer Drinks für mich immer ein bisschen schwierig macht. Und dann auch Sachen wie Tiki-Drinks zum Beispiel, die ja irgendwie mit in die Rum-Drink-Schiene schlagen, aber auch irgendwie so eine Art kulturelle Aneignung sind mit den ganzen Tiki-Mugs und der Ästhetik, die mit verbunden ist. Finde ich immer ganz spannend und ich finde, das darf man nie so komplett ausblenden, wenn man an die Cocktail-Historie denkt.
Man landet immer da, ne? Und auch beim Thema Gimlet sind wir ganz schnell beim Thema Gin, was so urbritisch ist, ne? Genau wie Afternoon Tea. Gut, Afternoon Tea haben sie in der größten Industrie-Spionage Aktion, die es jemals gab, einfach aus China wirklich Teepflanzen geklaut und die dann in Indien angepflanzt. Ne? Bei Gin sind es die ganzen indischen Gewürze letzten Endes, die da, weil wir reden hier von irgendwie Kardamom und so weiter, die irgendwie klassischen Gin sind. Auch Zitrus kommt nicht aus Großbritannien. Also es ist super interessant, wie diese ganze Cocktailgeschichte einfach damit zusammenhängt. Man kommt auf jeden Fall da nicht rum, das Thema, muss
Absolut
man sagen.
Absolut nicht. So, wollen wir mal über den Gimlet reden, den wir hier gerade schon halb leer getrunken haben.
Ja,
genau.
Ja, schmeckt.
Scheint zu schmecken.
Ja, schmeckt. Wie stehen wir zu der Stärke des Drinks? Ist er süß? Ist er sauer?
Ich würd wahrscheinlich tatsächlich noch mehr Gin nehmen. Ich mag die, ich mag die stiffen Gimlets.
Ja, ich kenne die auch eher stiff, eher so als Alternative zum Martini, was ja auch ein sehr, sehr starker Drink ist und auch eher mein persönlicher Favorit. Aber ich glaube, dass diese Variante, die wir hier haben, die so ein bisschen süßer, ein bisschen saurer vielleicht ist, ein bisschen softer ist, mehr der Crowdpleaser.
Genau, ja, für so den Normalverbraucher sozusagen, der hier reinkommt, um einen spannenden Drink zu trinken, ist es wahrscheinlich so der. Hier haben wir auch noch einen Gin drin, der nicht klassisch ist. Mhm. Hier haben wir den White Sox Gin von Hummel aus der Schweiz. Und das ist so unser Pouring Gin für Sours. Der ist auch nicht klassisch. Also der hat zum Beispiel, finde ich, relativ starke so Zitronenmelisse-Noten, die sich in Zitrusaromen gut einbinden und hinten so eine Frische geben. Das finde ich persönlich hier ganz lecker, aber bei einem klassischen Gimlet könnte man natürlich, da streitet man sich wieder, entweder auf Old Tom Gin oder halt einen ganz klassischen Long Dry Gin gehen natürlich.
Ich mag ja Sorigüe Mahon aus Menorca sehr gerne im Gimlet. Das ist mein Lieblings-Gimlet Gin, hässliche Flasche, nicht teuer. Also,
das ist
lange her, dass ich privat eine gekauft habe, aber ich glaube, da hat man irgendwie 18 Euro für gezahlt oder sowas. Aber wahnsinnig lecker im Gimlet.
Nicht schlecht. Ja, müssen wir auch mal ausprobieren. Den haben wir leider nicht da. Aber wir können ja den nächsten Gimlet mal ausprobieren mit, wir haben Barry Bros & Rudd Gin. Das ist für uns so der Lieblings Long Dry Gin. Barry Bros & Rudd ist tatsächlich auch das Haus, das sozusagen das Königshaus in Großbritannien beliefert mit Spirituosen traditionell seit sehr langer Zeit. Und das ist so deren Basic Gin und ich finde den echt fantastisch für so klassische Cocktails. Also ich habe nämlich auch noch so ein paar alte Rezepte gefunden. Ne? Es gibt ein Rezept, das ich gesehen habe, das den Gimlet aus dem Harry's ABC of Cocktails, also noch irgendwie früher, wie sagt man? Ich kann kein Deutsch mehr. Also ich habe noch ein älteres Rezept gefunden, das ist von 1917. Und das ist der Gillette-Cocktail. Der wird mit frischem Limettensaft und Old Tom Gin gemacht. Ne? Old Tom Gin ist so ein Gin, den hat man früher in Großbritannien viel getrunken. Einfach ein gesüßter Gin, kann man so sagen. Aber ansonsten aromatisch ähnlich zu Long Dry Gin, nur mit ein bisschen Zucker. Und auch später im 20. Jahrhundert war es so moderner, den Gimlet ein bisschen zu verändern. Also eher so auf diese Dry-Martini-Richtung, dass man eher wenig Lime-Kordial hat und dazu mehr Spirituose. Zum Teil habe ich auch gesehen, dass die Rezepte dann auch geshaked wurden. Ne? Also auch da, ob das jetzt gerührt oder geshaked ist, gibt es verschiedene Angaben. Auch wenn man hier in dieses wunderschöne Buch, da habe ich auch eine schöne kleine Pointe zu, Harry's ABC of Mixing Cocktails, ich habe das Buch geschenkt bekommen. Und hier haben sie auch schon eine aktualisierte Ausgabe. Da steht nämlich der Gimlet mit einem Teil Kordial zu zwei Teilen Gin drin. Ne? Also auch hier ist schon eine veränderte Rezeptur zu der Originalausgabe. Diese Ausgabe hier habe ich geschenkt bekommen in der Harry's Bar. Ich würde jedem wirklich empfehlen, der sich für Drinks interessiert oder auch überhaupt für Literatur oder historische Orte, zu Harry's New York Bar in Paris zu gehen. Die wurde 1911 eröffnet von einem Bartender, der ursprünglich aus den USA war. Da haben irgendwie Hemingway, wir sind schon wieder bei Hemingway, ne? Du bist irgendwie, so, wann immer es um Alkohol geht, landest du irgendwie bei Hemingway wie in der letzten Folge. Ich habe auch vorhin gelesen, dass Hemingway auch in einigen Romanfiguren Gimlet trinken lässt. Das ist auch das Thema. Kein Cocktail hat es an ihm vorbeigeschafft. So. Auf jeden Fall habe ich hier in der Harry's Bar, unfassbar schöne Bar, immer noch wie vor über 100 Jahren, völlig irre, auf jeden Fall mal einen sehr schlechten Martinez getrunken. Also am 14.06.2015.
Geht da unbedingt hin.
Nee, aber pass auf, ich finde, das ist einfach so eine schöne Comeback-Story, weil das war so ein alter Bartender, der da irgendwie seit 50 Jahren arbeitet auch wahrscheinlich, der da gearbeitet hat. Und ich dachte so, hier kann man bestimmt klassische Drinks bestellen. Und dann sind immer so, dann bist du immer so das nervige Arschloch, der so, ich bin Bartender, ich bestelle jetzt einen Drink, den ihr nicht auf der Karte habt.
Bitte.
Ich habe irgendwie, ne, weißt du, in irgendeinem alten Kochbuch das gelesen. Und dann habe ich halt einen Martinez bestellt und der war halt richtig scheiße so. Und der Bartender hat es auch selber gemerkt. Und der kam dann wirklich mit so einem kleinen Geschenk, mit so einem kleinen Umschlag und hat mir das gegeben. Und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen, was er mir geschenkt hat. Da steht, sorry for the Martinez, Gilles.
Ah, das war sweet.
14.06.2015. Und ich finde, das ist einfach so ein ikonisches Comeback, wenn du merkst als Bartender, okay, das war irgendwie scheiße.
Also,
aber weißt du, ich werde es nie vergessen. Ich werde es immer in guter Erinnerung behalten, da jederzeit hin, egal wie schlecht die Drinks sind. Geile Leute da. Mega.
Ja, ich glaube, das sind so zwei ganz coole Lehren, die man sich da so rausziehen. Einmal als Barmann kann jeden schlechten Moment in einen wahnsinnig guten verwandeln.
Genau, eben.
Und als kleiner Hot-Tipp für Gast sein, das Beste, was die Bar machen kann, ist das, was sie anbietet. Also
in ja, genau, bist auch selber schuld. Ja, weißt du? Also
und wenn man sagt, es schmeckt einem nicht und es einem angeboten wird, dass man das gerne korrigieren kann,
ja,
ruhig
genau.
annehmen. Nicht gerade deutsche Gäste sind da oft, ja, ja. Das ist ihnen dann ein bisschen peinlich. Die sagen zwar vielleicht, dass es ihnen nicht so gut schmeckt, aber das dann wirklich zu reklamieren,
ja.
Das,
ja, ja.
Da sind einige nee, ein bisschen...
Das jetzt aus. Genau, ich ja, trinke das schon.
Ich trinke das schon.
Das ist dann
ich
auch noch so schade, dass es weggeschmissen wird vielleicht oder sowas.
Voll. Und dann laufen sie raus und schreiben eine 3-Sterne-Bewertung bei Google.
Ja, wirklich.
Ja, aber ruhig annehmen.
Tausch den Drink einfach annehmen. Aus.
Ja.
Bitte. Und bestellt von der Karte oder fragt nach.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Aber da sind wir nämlich beim nächsten Gimlet. Hier haben wir ein bisschen anderes Verhältnis, oder? Was hast
absolut.
Du da gemacht?
Absolut. Man kann es auch schon so ein bisschen sehen. Er ist deutlich blasser. Ich habe auch ein kleineres Glas gewählt. Mal sehen, ob das hilft. Und unser Verhältnis diesmal ist ein bisschen ambitionierter. Ich habe 60 Milliliter Gin und 20 Milliliter von dem Lime Cordial. Das heißt, wir sind deutlich trockener, wir sind deutlich schwerer. Und zusätzlich haben wir den Berry Bros Gin mit dabei. Das heißt, auch nochmal eine ordentliche Wacholdernote vorneweg.
Ja, so würde ich ihn auch eher noch zu Hause machen, wahrscheinlich. Ich nehme einen Schluck.
Genau. Muss ein bisschen knallen, ne? Man muss den Alkohol schon spüren. Das ist so Bartender-Drinks, ne? Mach mir den Drink, aber als Dry Martini.
Ja, ist lecker.
Gefällt er dir so besser?
Mir persönlich ja. Also wir sind ja Barleute und wir haben natürlich einen anderen Geschmack. Ich finde es auch beim Gimlet immer spannend. Das ist ein Drink, wo man merkt, also über die Jahre zumindest, ist ja nicht so häufig, dass man jetzt wirklich eine Gimlet-Order einfach so bekommt, gerade wenn man ihn nicht auf der Karte hat. Aber man merkt, jetzt wenn man nicht nur in die Vergangenheit guckt, auf die Cocktail-Historie, sondern merkt auch lokale Unterschiede, finde ich, bei dem Drink. Es gibt das auf Eis bestellen oder nicht auf Eis bestellen. Es gibt, wenn man auf amerikanische Rezepte guckt, gibt es häufiger auch mal so Contemporary-Rezepte, wo dann eher der wirklich mit frischem Limettensaft und Zuckersirup gemacht wird und eben nicht mit einem Limettenkordial. Und das dann auch als Gimlet verstanden wird. Und ich finde es immer spannend, wie andere Gäste mit einem anderen Background einen Drink so oder so als Standard wahrnehmen. Und auch darauf einzugehen als Gastgeber.
Ich finde es als Gastgeber wahnsinnig schwierig, manchmal einzuschätzen. Das ist für mich ein Drink, ähnlich wie eine Margarita. Wenn Leute eine Margarita bestellen, bin ich so, gerade irgendwie vielleicht Amerikaner oder andere Regionen, die einen süßeren Gaumen haben, erwartest du einen süßen Drink, weil eine klassische Margarita ist ja wahnsinnig stark und wahnsinnig trocken. Ja. Oder auch ein Cosmopolitan, auch ein klassischer Fall davon, genauso wie der Gimlet. Es ist nicht so ein süßer Sour, es ist eigentlich ein relativ starker Drink auch. Gerade wenn man ihn jetzt so, wie jetzt die zweite Variante, eher Spirit Forward macht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Was ich heute auch gelernt habe, ist, dass der ja früher halt süßer serviert wurde. Aber da kommen wir auch zu unserem Freund von Thomas Henry, falls wir so eine Flasche Soda zur Hand haben. Und zwar wurde der häufig so eher so als Daisy genossen. Also da wurde nochmal aufgefisst mit einem Schuss Soda. Also es war dann schon irgendwie süßer, aber man hat dieser Süße dann entgegengearbeitet, indem man einfach ein bisschen Soda draufgekippt hat, was alles natürlich ein bisschen länger macht. Kohlensäure ist tatsächlich auch sauer. Also du veränderst auch die Balance von dem Drink. Und das können wir auch mal ausprobieren, weil das habe ich tatsächlich so noch nicht gekannt. Und das probieren wir jetzt einfach so.
Das passt natürlich gut in den etwas süßeren von eben rein.
Eben,
noch ein bisschen auszutrocknen.
Perfekt.
So ein kleiner Klecks?
Ja, sehr gut. Ja, nee, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also ich glaube, man kann so... Ich habe so ein Rezept gefunden, da waren es so 30 Milliliter Soda drauf, ein bisschen von die Rede. Ich glaube, man kann das auch wirklich als Highball interpretieren. Also auch für zu Hause, du hast Rose Lime Juice, du hast Gin, mach dir einfach ein Highball draus. Ne? Also super easy, einfach nur Soda, so viel wie einem schmeckt, drauf machen.
Direkt frühlingstauglicher.
Ja, aber es wird auch sofort trockener, ne? Merkt man schon. Also ich finde, es funktioniert super gut tatsächlich. So als ganz einfache Highball-Variante.
Ja. Mhm.
Nicht schlecht. Kann man machen. Und viel so Limetten drunter.
Limettiger.
Ja, ne?
Ja, die kleinen Kohlensäurebläschen, die einem die ätherischen Öle entgegenschlagen lassen.
Ja, ich finde es deutlich angenehmer, dass ein bisschen diese Süße so aufgebrochen wird.
Ja, ne? Funktioniert wirklich
sehr
gut.
Fein.
Bei mir persönlich wäre dann der Dry Martini Gimlet dann tatsächlich zu kräftig. Also ich finde es lecker, aromatisch, aber der Alkohol ist mir dann wieder zu präsent. Aber der Gin funktioniert hervorragend, muss ich sagen. Ne? Der Barry Boston Rudd, diese starke Wacholdernote, die für klassischen Gin ja auch der Unterschied macht von sowas wie London Dry Gin und eher so New Western. New Western ist immer das, was halt häufig nicht nach Wacholder schmeckt. Ja.
Also der erste versus der zweite, dann fand ich den ersten schon sehr, sehr dicht von, genau, von der Aromatik her.
Genau.
Wenn man jetzt so eine Flasche Limettencordial zu Hause hat, sei es kommerziell oder selbstgemacht, was natürlich auch sehr schön ist, was würdet ihr noch für Gimlets machen, außer jetzt mit Gin?
Ach, gute Frage. Rose Lime Juice haben früher tatsächlich sogar Sonderabfüllungen gemacht mit Scotch. Hab ich überrascht, hätte ich nicht zusammengebracht. Fand ich ein bisschen witzig, aber gut, sind Schotten.
Ja, ist das, was sie halt da haben, nicht?
Ja, eben. Ja.
Also, ich würde, glaube ich, grundsätzlich kann man das mit allem sehr gut machen, was ungelagert ist.
Tequila.
Tequila ist wahnsinnig.
Ja.
Ich glaube, Pisco könnte auch sehr gut funktionieren.
Ja.
Oder vielleicht auch ein ungelagerter Armagnac.
Boah, ich jetzt Bock an Sommeln, so einen kleinen Tequila-Gimlet machen? Einfach so was Freches. Kann ich mir voll gut vorstellen.
Können wir absolut mal probieren. Ja. Wie wollt ihr, soll ich das Verhältnis neu aussuchen? Und,
ja, genau. Such du aus, was du so meinst, was hier passend ist. Also Tequila gibt es ja viele verschiedene Sachen, aber es wäre eigentlich so ein bisschen wie so ein Cheatcode für eine Margarita. So ein bisschen für eine Tommy's Margarita beinahe, oder? So ein bisschen so Margarita für Arme. Ich habe nichts zu Hause. Ich habe aber Bock.
Ja.
Why not, oder?
Eine Zutat weniger.
Also am Ende ist ja auch das Erfolgsrezept für ganz viele Drinks, die im Kanon sind, der klassischen Drinks, dass sie sehr einfach sind.
Ja.
Und dass ich sie mir einfach zu Hause nachmixen kann und du hast eine Flasche da und dann kombinierst du sie mit einer anderen, zack, ist dein Drink fertig. Das ist natürlich prädestiniert für in die Geschichtsbücher einzugehen.
Ja, voll gut. Wir nehmen hier mal unseren Cimarron, heißt der? Wird das so ausgesprochen? Cimarron?
Das ist, ich bin da ganz, ganz schlecht mit allem, was Spanisch
ist. So eine stabile Literflasche Tequila, der einfach saugeil ist. Unfassbar hässliches Etikett, aber mega lecker zum Mixen, finde ich tatsächlich.
Ist der von Christian von Agavera?
Nee, ich weiß gar nicht, wer der Importer ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, Agavera ist es nicht. Aber es ist wirklich ein gutes Produkt. Sollen wir einmal probieren. Macht Spaß, aber so ein Agavengimlet habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht eigentlich voll Sinn.
Ja.
Auf jeden Fall partytauglich, oder?
Absolut.
Also Mezcal-Gimlet habe ich auch schon die Order in Bars bekommen.
Wirklich?
Auf jeden Fall, ja.
Oh, das stelle ich mir auch ganz frech vor.
Ja, ja, finde ich geil. Sehe ich.
Aber
ne? Finde ich richtig geil. Ich stelle mir das vor mit so einer Salmiana. Weißt du, wenn du schon diese so saugrünen Noten hast.
Ja, aber dann sind wir auch so ganz kurz vor Spicy Gimlet.
Ja.
Jetzt, wo wir die Straße runtergehen.
Spicy Gimlet?
Hast du denn, ich meine, wir können ja aus ganz vielen verschiedenen Sachen Cordial machen. Mhm. Wie geht ihr eure Cordials an? Jetzt mal für Normalsterbliche, wie würdest du ein Limettencordial ganz simpel machen und beziehungsweise wie lässt sich das auf andere Obst-Gemüsesorten so ein bisschen ummünzen?
Ja, also zunächst mal das Wort Cordial ist ja wahrscheinlich den wenigsten Leuten geläufig. Cordial meint immer irgendwie ein Sirup, der eher leichter ist, also nicht so zuckrig, aber dafür durch die Zugabe von Säure haltbar gemacht. Normalerweise ist ein Sirup, genau wie eine Marmelade, eigentlich über den Zuckergehalt, der recht hoch ist, haltbar gemacht. Und bei einem Cordial ist der meistens, zumindest unserer Auslegung nach, ein bisschen niedriger. Das heißt, man kann mehr davon nehmen, ohne dass der Drink so süß wird. Und dann hat man aber eine Eigenbalance durch Säurezugabe. Und wenn man dann so ein Template hat, wo man Flüssigkeit plus Zucker plus Säure, dann kann man natürlich als Flüssigkeit jede Art von Fruchtsaft, den man gerade produziert hat, also wenn wir irgendwie Stachelbeeren gerade entsaften, dann gibt man, unser Standardrezept ist ein Liter Flüssigkeit, 200 Gramm Zucker und 5 Gramm Zitronensäure, also so in Pulverform. Das einfach, ohne es allzu hoch zu erhitzen, nur so, dass es pasteurisiert ist, also 60 Grad Celsius. Dann kann man das in eine Flasche abfüllen und dann hat man ein Stachelbeer-Cordial und die Flüssigkeit kann man immer austauschen. Und davon kann man auch viel nehmen. Und dann kann man damit auch so eine Art Stachelwerk im Bett machen, wenn man
das
möchte.
Das hört sich fein an. Und wie lang hält sowas? Also gekühlt wahrscheinlich schon?
Ein Monat.
Fein. Also das muss ich nicht so nach 3 Tagen ausgetrunken haben.
Nee. Dirty Trick für zu Hause. Wenn man merkt, dass dann doch mal ein minimaler Hefeeinschlag ist, dann kann man auch noch mal pasteurisieren. Ne? Wenn man merkt, Hefe an drin zu leben, also dass ein bisschen Kohlensäurebildung da ist, einfach pasteurisieren noch mal, dann stirbt die wieder.
Es ist nicht sofort giftig.
Genau.
Ne? Also wenn es beim ersten Mal so beim Aufmachen ein bisschen zischt, also dann man einfach noch mal erhitzen.
Beim allerersten Zischen, aber das passiert wirklich erst nach einer gewissen Zeit. Das ist schon eine gute Haltbarkeit, aber nicht die gleiche Haltbarkeit wie bei einem Sirup, der wirklich einen sehr hohen Zuckergehalt hat.
Einfach regelmäßig Sachen zelebrieren und mal einen Drink machen.
Ja, eben. Wir lösen das auch häufig so, wenn wir wirklich ganz große Mengen, wo wir wissen, der Green Door, wir kriegen das nicht sofort weg. Entweder man macht ein bisschen Alkohol hinzu, noch zusätzlich, ne, weil das verlängert ja auch nochmal krass die Haltbarkeit.
Ja.
Wenn man eh nicht vorhat, was alkoholfreie Drinks damit zu machen, dann tun irgendwie die 100 Milliliter Wodka auf einen Liter auch nicht weh. Wir frieren das ein. Also einfach Sachen, die verderblich ist, machen wir in Sous-Vide Bags und vakuumieren das, dass es ohne Luft ist, frieren es ein und dann ne, für jeden einzelnen Batch kommt das nochmal raus.
Und wenn man eh schon weiß, man möchte den Limettencordial primär im Gimlet mit seinem Lieblingsgin haben, dann kann man ja einfach direkt schon den fertigen Gimlet auch einfach in den Kühlschrank sich stellen. Also Cordial mit Gin zusammen.
Das ist übrigens auch ganz häufig der Grund, weil es gibt immer so ein bisschen, ich finde es immer so ganz witzig, weil es gibt so von Leuten in Bars gehen, so diesen Eindruck, dass wenn jemand so einen gekauften Sirup in die Hand nimmt und irgendwie Zitronensaft, der von jemand anders gepresst wurde, der zum Teil 5 Tage alt ist und eine Spirituose und das aufshakt, dass es ein frischerer Drink ist, als wenn du ins Velvet gehst und die haben dann einfach einen Premix und machen das auf. Weil ganz häufig ist ja der Grund dafür, dass man Premix hat, dass Sachen verderblich ist. Man hat wirklich die Beeren, die Stachelbeeren genommen, man hat die entsaftet, man macht die haltbar, dann macht man den Drink, weil man vielleicht auch noch mehr einzelne Zutaten, das ein sehr delikates Rezept ist, macht man die auch schon rein, damit das irgendwie stabil ist. Dann macht man den auch einfach manchmal die Zutat stabil, indem man den Alkohol schon hinzugibt und dann hat man eben schon einen fertigen Drink, der dadurch aber auch haltbar gemacht wird, ne? Aber wenn man davon 90 Milliliter abfüllt und die umrührt, ist immer so der Eindruck beim Gast, dass es weniger frisch ist als eben so ein scheiß Fertigsirup. Und das finde ich immer total witzig, weil, liebe Leute, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber wenn ihr in die Sterneküche geht, dann setzen die Leute den Jü nicht an, wenn du den Braten bestellst. Also ich weiß nicht, ob es Leuten das bewusst ist. Ja? Also dass Prep auch in der Sterneküche stattfindet.
Vielleicht wird es Zeit, endlich eine Wand vor dem Tresen zu ziehen. Nämlich eine
Ruhe. Aber das ist ja natürlich auch... natürlich ist das Teil der Magie eines Barbesuchs. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Es ist ja ganz viel auch, man sitzt am Tresen, man schaut zu, wie der Drink für einen präpariert wird. Das macht ganz viel Romantik aus. Und ich verstehe schon sehr gut, warum dann schnell auch einem die Magie fehlen kann. Und die wird dann hoffentlich dadurch ausgeglichen, dass der Rest des Besuches so magisch ist, dass jetzt nicht dieses... Aber ich finde es auch selber sehr schön, wenn ich sehe, wie ein Drink live gemacht wird, auch dadurch nachvollziehen kann, so wird der gemacht. Das ist eine schöne Sache.
Ja, voll. Und bei klassischen Drinks machen wir das in der Green Door zum Beispiel auch. Also wenn wie gesagt, haben wir letztes Mal schon gesagt, wenn du eine Daiquiri bestellst, dann wird die Limette auch frisch für dich gepresst und es ist eine Bio-Limette, damit da noch das Öl mit reingeht und so weiter. Also das auf jeden Fall schon. Aber ich finde so bei zeitgenössischen Drinks, manchmal passt es halt nicht. Weil manchmal macht es keinen Sinn. So, ja. Ne? Also ich glaube, das ist nicht so jedem bewusst.
Und da hat man auch als Gast mehr von, wenn es dann 5 Minuten schneller geht, bis man seinen Drink hat.
Und die Barperson Zeit hat, mit mir zu reden währenddessen.
Genau. Also es hat auf jeden Fall Vorteile, auch wenn man die nicht sofort sieht. So, ich habe jetzt einen feinen neuen Drink. Ich finde ihn ja ganz besonders frech. Wir haben ja jetzt ein Verhältnis von 2 Teile Tequila und 1 Teil Lime Cordial.
Mhm.
Bin gespannt. Ich glaube, es ist so ein bisschen die goldene Mitte.
Ein Tequila Gimlet. Oh ja, riecht schon mal super.
Ich weiß ja schon, dass es mir schmecken wird, glaube ich. Das ist so. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich kaufe mir mal wieder oder mache halt selbst. Aber ich glaube, ich fange mal wieder an, so ein Lime-Cordial-Flasche bei mir zu stocken.
Ich glaube, das ist schon wieder so ein guter Dinner-Party-Drink. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal auch das Thema, so was kann man für Cocktails so zu Hause als deiner Zusatz für seine Gäste anbieten. Und ich glaube, so einen fertigen Gimlet, sich da irgendwie in den Kühlschrank zu stellen, das ist so ein nicer Touch.
Easy.
Und ja. vor allen Dingen super einfach.
Geil. Und kannst du, wenn du kein Eis da hast, stellst du ihn einfach in die Gefriertruhe. Ja. Machst vorher schon, also Eis, Eis trägt, also man, wenn kalt rührt, entsteht natürlich immer Schmelzwasser. Das heißt, du musst ein bisschen Schmelzwasser simulieren und ein bisschen Wasser schon zugeben. Ich würde sagen, so 20 bis 30 Milliliter Schmelzwasser einstellen normalerweise beim Rühren. Aber die kann man natürlich hochgerechnet zugeben und dann in den Froster stellen. Dann hast du einen fertigen Drink im Froster stehen. Mhm. Wenn der Froster nicht zu kalt ist, dann kann der Drink auch mal gefrieren. Aber dann ziehst du ihn einfach aus dem Froster und hast einen Drink, den du eingießen kannst. Ne?
Das ist eigentlich echt der beste Partytrick. Also ganz ehrlich, sowas, wenn ich das bei jemandem zu Hause bekomme, finde ich geil. Ich würde vielleicht noch eine Limettenseste reinschmeißen tatsächlich.
Ich habe jetzt eine oben drüber so ein bisschen ausgedrückt. Ich
könnte noch so ein bisschen mehr von dieser Bitterkeit von der Limettenzeste haben.
Also viel erdiger natürlich direkt jetzt mit Tiki, ne? Also diese frische vom Linden, aber ich finde es geil.
Ganz ehrlich, lecker. Ja. Finde ich geil. Würde ich genauso zu Hause trinken, oder? Finde ich richtig gut. Genau, bei uns machen wir das so mit dem Lime-Kordial, weil, also so, wenn wir jetzt über frische Früchte oder Beeren reden, machen wir es so ähnlich wie du. Ne? Da probiert man auch aus, wie niedrig kann man gehen mit dem Zucker quasi. Also wir fangen auch meist bei 15% an und gehen langsam hoch, bis es halt schmeckt, ne, bis die Balance erreicht ist. Ich finde, bei Limettensaft oder Zitronensaft ist die Balance aber für mich gut erreicht tatsächlich. Da ist unser Verhältnis so etwa 2 Liter Limettensaft auf 1 Kilo Zucker.
Ja.
Und wir machen halt aus Biolimetten ein Oleosaccharum. Also das heißt, wir waschen Biolimetten, zesten die ab. Das sind dann so etwa 100 Gramm. Limettenzeste auf 1 Kilo Zucker. Wir vakuumieren das, lassen das über Nacht ziehen, weil wir faul sind. Früher hat man das schön gemaddelt, wenn man Punches gemacht hat. Ne? Irgendwie, da war mehr Kraft dabei. Wir sind fauler heute. Und dann klarifizieren wir diese 2 Liter Saft. Also wir machen das mit Agar-Agar. Das ist einfach eine Technik, ja, so ein bisschen wie man auch in der Küche quasi eine Brühe klar bekommt, indem man die zum Beispiel mit Gelatine klarifiziert. Gelatine haben wir nicht so Bock drauf, weil wir natürlich auch viele vegetarische und vegane Gäste haben. Deswegen nehmen wir dann Agar als Geliermittel. Wir kochen Agar in Wasser auf, machen die Hitze aus, machen den Limettensaft dazu, damit er nicht so heiß wird und halt so verkochte Aromen sich entwickeln. Lassen dann diese Mischung fest werden, schmeißen das in den Gefrierschrank und hängen das dann ab am nächsten Tag, bis dann wirklich der klare Limettensaft durchtropft. Das ist super viel Arbeit tatsächlich. Mhm. Es dauert auch halt mindestens 2 Tage, ne, weil da musste das ganze Gefrorene auch erstmal wieder flüssig werden und so weiter. Und dann ist bei uns nochmal das Verhältnis, weil ich finde es sehr intensiv, wenn du das so mischst, da ist die Süße und die Säure ist in einem guten Verhältnis, aber es ist sehr intensiv. Es ist trotzdem eine sehr scharfe Mischung. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich nochmal 1 Liter Wasser dazu gebe. Also, dass du einfach einen milderen Kordial hast, der von sich aus auch eher schmeckt. Weil du kommst, wenn du rührst, nicht auf das Schmelzwasser, bis es halt so genießbar schmeckt, finde ich persönlich. Und deswegen, also das ist halt dann unsere Rezeptur für Zitronen-Limetten-Kordial. Also wirklich so 1 Teil Wasser, 2 Teile Zitronen- oder Limettensaft, 1 Teil Zucker.
Und die Schale von.
Und die Schale, genau, von Limette. Dieses Schalenaroma finde ich super, super wichtig in Kordials. Und was ich da interessant finde, ist, dass man dann eben diesen Wasseranteil hat und mit dem kannst du dann wirklich spielen, weil du musst ja nicht Wasser nehmen, sondern bei uns sind es ganz häufig Tees beispielsweise, die wir verwenden, die dann diese süße Säure-Balance nicht beeinflussen, aber eben Aroma dazugeben. Und ich glaube, Nathalie hat da auch schon was vorbereitet.
Ich habe so ein kleines Schmankerl hier aus der Green Door mitgebracht. Das ist einer unserer, ich würde fast sagen, Green Door Classics mittlerweile geworden.
Ja.
Es ist so ein alpin-inspirierter Gimlet. Wir haben als Basis den Hendrix Neptunia, so ein bisschen Salz, bisschen
genau, da sind auch tatsächlich Algen sogar in dem
genau,
Gin.
Ja.
Der schmeckt wirklich fantastisch, schmeckt besser, als es klingt. Der hat eine ganz tolle Textur, ich mag den richtig gerne.
Ich mag den auch als Martini-Gin tatsächlich.
Ja, extrem guter Martini-Gin.
Schön.
Ich finde, es die Krönung der Gins, wenn man sagt, es ist ein guter Martini-Gin, das ist so Top-Shelf.
Absolut. Ist auch ein guter Gimlet-Gin in diesem Fall. Also wir haben dann, wie Maria jetzt gerade schon erklärt hat, ein Limetten-Edelweiß-Kordial. Das heißt,
genau.
Der Wasseranteil ist so ein bisschen mit Edelweiß noch angereichert sozusagen.
Genau, da kippen wir Edelweiß mit heißem Wasser auf. Das ist nicht wild gesammelt, darf man nicht, sondern es ist in einer Biofarm in den italienischen Alpen wird es angebaut. Das kaufen wir und mischen das Edelweiß auch mit ein bisschen Fichte. Das heißt, du hast so wirklich so extrem frische, kräutrige Noten.
Genau, und dann noch ein paar Alpenkräuter, ein bisschen Minze hier und da. Also alles ein sehr, sehr frischer, alpiner, gerade skigefahrener Gimlet sozusagen.
Der Mountaineer war das,
ja,
ne?
Der Mountaineer.
Also ich habe den Namen nicht
Bergsteiger
bekommen, aber ich habe ihn schon mal getrunken hier, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, es schmeckt auch wie die Alpen, ne? Also es ist ja halt echt so, halt super fresh, kräutrig, genau, und das ist so ein bisschen so unser Hausgimlet. Was sagst du dazu?
Sehr lecker. Jetzt, wo ich weiß, merkt man auch die Fichte. Ist es, steht es in der Karte, die Fichte, dabei? Also ich finde, man merkt es, wenn man es weiß.
Ja. Ich glaube, die Fichte steht nicht mit in der Karte. Ja, also ganz kleine Zutaten lassen wir meistens so ein bisschen verschwinden, einfach weil sie sonst eher irreführend sind beim Lesen als andere.
Ja. Genau, weil das ist wirklich nur so ein Supporting Actor, sozusagen. Mhm. Genau, aber das ist halt leicht. Das ist auch ein Drink, den kann man gut empfehlen, weil genau wie Nathalie vorhin meinte, es ist einfach nicht zu kräftig, nicht zu alkoholisch, ist ein bisschen sauer, ist ein bisschen süß, aber halt von allem irgendwie nicht zu viel. Ist halt,
ich glaube, ich habe wirklich sehr, 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 sehr selten jemanden erlebt, der gesagt hat, nee, das mag ich nicht. Also wenn jemand wirklich nicht mehr weiter weiß, ich trinke einfach ein Mountaineer. Und da ist eigentlich fast jeder mit happy. Jetzt einfach so, ich glaube, so ein bisschen auch den Geschmack der Zeit trifft, so Gin-Basis, süß-sauer, frisch, mittelschwer.
Auf jeden Fall. Aber du hast auch uns noch ein bisschen was von dir mitgebracht aus dem Velvet, oder?
Ja, ich habe versucht, das Gimlet-Thema zu treffen und es gibt schon Drinks, die irgendwie in die Richtung bei uns sind. Wir haben einmal einen Feichendrink und einmal einen Safran-Drinks von uns. Der Veilchen ist ein Gin-Sake-Gimlet mit unserem eigenen Veilchenlikör. Da habe ich auch eine Flasche mit, die man leider nicht hören kann. Also das, was man sieht, ist extrem pink, dieser Veilchenlikör, aus richtigen Veilchen gemacht. Und den servieren wir dann direkt aus dem Froster, weil dieses Veilchenaroma so krass delikat ist, dass man, wenn man da noch mehr Wasser zugibt, der Sake sorgt dafür die Verbesserung. Sake ist ja ein sehr sehr niedrigprozentiges Produkt letztendlich, ein Reiswein gewissermaßen. Mehr Wasser braucht der Drink nicht, also servieren wir ihn direkt aus dem Froster. Wunderschön pink. Ja, sehr leichter, entspannter Gimlet.
Oh, das hört sich sehr gut an. Das ist so up my alley. Also wenn du irgendwas mit Blumen mitbringst, holst du uns hier in der Green Door immer absolut ab. Das ist so ein bisschen der Green Door-Style.
Das ist für uns eine ganz besondere Zutat, weil Veilchen sind das allererste, was es im Jahr gibt. Also ne, wir arbeiten ja mit dem, was die Saison hergibt. Und im Winter wird es ein bisschen mau. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen eingemacht für den Winter und arbeiten dann natürlich auch noch mit roter Beete und Kürbis und Meerrettich und Nüssen, aber irgendwann gehen uns auch die Vorräte aus von dem Eingemachten und im März sind wir dann schon, knabbern wir schon auf dem Zahnfleisch gewissermaßen, was das Zutatenlager angeht, und dann kommen die als allererstes, die Duftveilchen, und die sammeln wir dann wild und machen dann den ersten Likör daraus. Das ist unglaublich arbeitsintensiv.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das einmal hier in der Green Door mit Maria gemacht und danach habe ich entschieden, wir machen den nie wieder selber. Weil ich weiß den Prozess, das ist ja auch schon 2-3 Jahre her, aber mit Blümchen pflücken und dann hier und dann dachte ich, also und dann hast du am Ende ein Veilchenlikör, was auch nicht jedermanns Favorite ist.
Und der schmeckt auch wesentlich dezenter als kommerzielle Veilchenliköre, muss man sagen. Aber die Farbe ist natürlich wunderschön. Der Unterschied zu anderen Blüten ist natürlich auch, so ein Veilchen musst du einzeln pflücken. Ne? Das ist ein Duftveilchenblüte am Boden und das musst du einzeln picken. Bei Kirschblüten, da kannst du eher mal am Ast so die Hand dran stecken.
Genau, gehst du einmal so lang, hast eine Handvoll.
Eine halbe Handvoll, genau. Beim Veilchen musst du das alles einzeln pflücken. Das heißt, super arbeitsintensiv, ist wirklich die teuerste Zutat, die wir machen im Jahr. Und ich würde sagen, wenn Veilchen jetzt irgendwie im Juni oder Juli da wären, dann würden wir uns die Arbeit nicht machen, weil es nicht wirtschaftlich. Aber es ist der Auftakt des Jahres und dann sind wir mal so frei. Wir gehen Veilchen pflücken, weil es ist das allererste und es ist gewissermaßen eine festliche Eröffnung der Sammelsaison für uns. Wie findet ihr den Drink?
Richtig gut. Finde ich super. Das ist
wahnsinnig angenehm. Also du hast jetzt dieses, klar, super Florale, aber ich finde es, ich mag gerne Blumen, die so eine leicht pudrige Süße mit sich bringen. Also auch so Rose und Jasmin spielt auch so ein bisschen in derselben Kategorie. Mhm. Ich freue mich auch immer sehr auf eure Mädesüß-Drinks, wenn dann dafür mal die Zeit ist.
Oh, die sind so lecker, ja.
Aber mal ganz anders. Also auch von der Säure nicht so ein Riesen-Impact. sondern eher leicht und so frivol.
Ich finde, da passt auch so ein bisschen ein Drink dazu, wo du von Sake redest, von unserer Karte, und zwar der Pomelo.
Ne? Oh ja.
Pomelo wie das Pokémon.
Pomelo wie die Zitrusfrucht.
Ah.
Die dicke Zitrone.
Ja. Weil man muss ja auch, gerade beim Thema Cordial, finde ich wichtig, nochmal anzusprechen. Ich glaube, so ein klein können wir davon auch probieren. Ne?
Genau.
Wir
können alles probieren.
Super. Ja, dafür sind wir hier, um Ruhm abzufüllen an einem Dienstagvormittag. Und zwar bin ich ein bisschen ausgerastet, weil ich war im Bioladen und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben im Bioladen Pomelos gesehen. Ich finde es nämlich ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, wenn es um Cordials geht. Konventionelle Zitrusschalen sind nicht essbar. Punkt. Die sind mit Pestiziden belastet, die sind mit Wachsen belastet. Es steht im Supermarkt, in einem konventionellen Supermarkt, kleingedruckt meist drauf, dass die Schale nicht essbar ist. Und es ist super wichtig, das ernst zu nehmen.
Chia-Benzol oder irgend sowas.
Genau, aber da ist viel Scheiß drauf, den man nicht in seinen Körper haben will. So. Und du kannst nicht einfach irgendwo hingehen, irgendeine Zitrus kaufen und die Zesten verwenden. Deswegen war ich sehr excited, jetzt diese Pomelo zu kaufen, weil die dann wirklich im Biomarkt im besten Fall unbehandelt ist und du kannst die Zeste verwenden. Also konnte ich jetzt zum ersten Mal ein Pomelo Cordial machen. Sonst wäre das halt nicht möglich. Und auch da, das ist wieder ein Zitrusfrucht, wo super viel vom Geschmack einfach in der Zeste steckt. Ne? Also wie auch bei Bergamotten. Bergamotten Cordial machen wir zum Beispiel
das
viel.
Das machen wir sehr regelmäßig.
Da haben wir einen alkoholfreien Drink seit Jahren drauf. Das ist unser alkoholfreier Bestseller, der aus frischen Bergamotten gemacht wird. Einfach. Ja. Da frieren wir auch wirklich die Zeste ein, so viel, dass es fürs ganze Jahr reicht, in so kleinen 100-Gramm-Päckchen. Und machen dann immer wieder aus diesen frischen Bergamottenzesten Cordial. Das schmeckt auch unfassbar gut. Und machen dann einen alkoholfreien Gimlet raus. Das ist auch wirklich unser Gimlet-Bestseller. Also, eigentlich.
Was nehmt ihr da als
alkoholfreier Bestseller?
Was nehmt ihr da als, in Anführungszeichen, Spirituose alkoholfrei?
Herbal, das ist eine alkoholfreie Spirituose. Das macht unser lieber Freund Maxim Schulte, der auch schon häufiger hier war, hat Residencies, Gastschichten bei uns gemacht. Und ist der ehemalige Leiter der American Bar im Savoy, ja. Genau. Savoy ist lustigerweise auch der das war eins der ersten Barbücher, die Gimlets erwähnt hat, auch 1933. Genau, es ist eine sehr alte Bar und der macht alkoholfreie Spirituosen. Der hat einen fantastischen alkoholfreien Gin, den Herbal, und der macht auch einen fantastischen alkoholfreien Rum, Tropical. Blöderweise ist es nur nicht so gut, nicht so gut zu kaufen in Deutschland. Mhm. Tatsächlich lassen wir uns das zum Teil selber von ihm schicken.
Ja.
In Kanister abgefüllt.
Ich wollte gerade sagen, mittlerweile kanisterweise.
Genau, weil das einfach meiner Meinung nach das beste Produkt ist. Ich glaube, da kannst du auch Ruhm einen kleinen Schluck geben zum Probieren von dem alkoholfreien, weil das einfach wirklich ein super gutes Produkt ist. Und da ist ein bisschen Ilang-Ilang-Hydrosol in dem Gimlet, frischer Bergamottenkordial, den wir machen. Es ist ein bisschen von diesem Martini Floreale, von so einem Weinaperitif, einem alkoholfreien, den ich wahnsinnig lecker finde. Habe ich lustigerweise gestern Abend auch mit Tonic getrunken, weil ich hatte Bock auf einen Drink mit Thomas und wir waren zu Hause. Und manchmal, wenn ich Bock auf einen Drink habe, geht es gar nicht um Alkohol, sondern einfach, dass es irgendwie so Limo für Erwachsene ist. Ja. Und dann habe ich mir einfach so ein Floreale mit Tonic aufgefüllt. Absolut. Ist auch fantastisch.
Also ich finde das auch, ich weiß nicht, da passiert viel in der Flasche, ohne dass man wahnsinnig viel dafür braucht. Und es ist zu Hause auch, ich sag mal, meine Go-To-Flasche, um meine Freezer-Drinks fertig zu machen.
Mhm. Finde ich saulecker. Was sagst du denn
zum... Echt schwierig, gute alkoholfreie Produkte zu finden, leider.
100%, also leider Gottes, ja.
Man merkt dann doch, dass Alkohol ein wahnsinnig gutes Lösungsmittel für Aromen ist und gleichzeitig ein Haltbarmachungsmittel. Und,
ich widerspreche dir da, es ist nicht ein wahnsinnig gutes, es ist das mit Abstand das Beste. Und mein Beweis dafür ist die Parfümindustrie. Jedes Parfüm besteht aus Alkohol, Leute. Und es gibt einen guten Grund dazu, Alkohol ist mit Abstand der beste Aromenträger, den es gibt.
Ja, und das, das merkt man schon bei alkoholfreien Produkten, dass das Wasser einfach schlecht darin. Also es wäre schön, wenn es besser wäre. Also manche Barleute, denke ich, sind sich zu fein, alkoholfreie Drinks zu machen, weil sie irgendwie da irgendwie so eine völlig deplatzierte Bartender WarteschülerInnen, ja, kann man nicht, muss man nicht gendern, Bartender-Ehre irgendwie haben vielleicht. Aber andererseits ist es wirklich auch so, dass es wirklich schwierig ist, gute alkoholfreie Produkte zu finden. Und die, die richtig gut sind, sind häufig auch destillierte Produkte. Und die sind dann häufig auch teuer, weil man viel mehr Einwaage von Kräutern braucht pro Liter, als man es mit Alkohol brauchen würde bei den Destillaten. Und die sind dann einfach teuer, leider.
Ja. Absolut.
Nee, auf jeden Fall. Ich gebe dir da völlig recht. Und ich finde auch bei dem Produkt zum Beispiel, merkst du, dass ein Bartender das gemacht hat. Weil das hat eine viel krassere Intensität. Du nimmst davon auch zum Teil nur 10 Milliliter in einem Drink und du schmeckst es wirklich raus. Und ich finde, das haben viele alkoholfreie Produkte halt nicht. Hm. Deswegen mag ich das hier super gerne.
Lein und Fühm aus der Schweiz ist noch sehr schön. Genau. Also hier ist früher mal Wald und Rauch. Ist auch so ein alkoholfreies Destillat.
Das ist super schön. Gut. Ich finde auch einige Andan-Produkte finde ich auch sehr gut. Da gibt es zum Beispiel diesen French Aperitif. Den nehmen wir auch ganz gerne ran. Also da gibt es schon einige Produkte, die auch cool sind. Man muss
ganz anders gemacht
sind. Man muss ein bisschen suchen, man muss ein bisschen gucken. Ja. Ich finde immer, also ich hatte direkt am Anfang mit solchen Produkten mal die Schwierigkeit, dass ich sage, nee, du musst es aber mit Tonic gemischt probieren. Ich so, naja, aber dann funktioniert es für mich noch nicht, wenn du sagst, ich darf es noch nicht, ich darf es nicht pur probieren.
Weil vielleicht will ich Gimlet draus machen, weil dann hilft es mir nicht.
Wenn Tonic, ich sag mal, 75% meines Drinks ist und dein Produkt kommt da dazu, dann kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob das dann wirklich so doll ist.
Ich verstehe es aber, weil ich muss schon sagen, die meisten alkoholfreien Produkte schmecken pur nicht geil.
Ja, also, sind sie auch nicht gedacht.
Dafür sind sie nicht gedacht.
Aber so.
Fairerweise muss man auch sagen, ich habe noch nie jemanden Gin pur sippen sehen. Ne? Also das ist auch ein Produkt, das eigentlich nur zum Mixen.
Ich habe schon viele Martinis ausgeschenkt, auch an die eine Person, die hier mit
Ich habe dich schon öfter mal Gin pur sippen sehen, Maria. Also.
aber nicht so wie ein Scotch, weißt du, du setzt dich nicht so hin. Oder auch Tequila zum Beispiel. Tequila trinke ich gerne pur, wo ich mich hinsetze, ziehe mir jetzt pur Gin rein.
Ja.
Gin probiere ich pur, um das zu verkosten, um so Tasting Notes zu machen. Ne? Also so eher so eine Produktanalyse, nicht zum Genuss. Schmeckt auch vielleicht trotzdem pur. Also ein guter Gin sollte schon irgendwie auch pur halbwegs schmecken. Aber es ist jetzt nicht ein Produkt, was dafür gemacht ist, dass man sich hinsetzt und sagt, ist jetzt absolut mein Gin am Lagerfeuer. So, das macht niemand.
Nee, also so würde ich da auch nicht rangehen. Aber ich rede jetzt ja auch von, in dem Fall so Weinaperitif oder Bitteraperitif, Alternativen. Und ich finde, die sollten so ein bisschen standalone, vielleicht ein bisschen, also zumindest so semi-gut funktionieren. Ja. Man wird die zwar auch nie pur trinken, aber ich habe mal eine Verkostung gemacht und das Ganze mit Soda aufgefüllt. Und ich finde, das sollte schon irgendwo ansatzweise funktionieren. Und da gab es wenige, die es geschafft haben und viele, die schwierig waren.
Ja finde ich nicht geil.
Du hast ja auch eine Haltbarkeitsproblematik, ne? Also wird immer dann auch Kaliumsorbat oder sowas zugesetzt, was du auch schon irgendwie. Das ist einfach ein schwieriges Produkt in der Herstellung schon. Mm. Und es ist dann auch schwierig, das pur komplex zu halten. Habt ihr einen lieblingsalkoholfreien Wein oder sowas? Ich habe mich da noch nicht so sehr reingekniet in das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich liebe Muri. Aber der Punkt davon ist, es ist halt kein Wein. Also die bezeichnen sich als Weinalternative. Das macht jemand, der heißt Murray, der hat früher lustigerweise auf so Ölbohrplattformen gearbeitet. Das ist ein Freund von mir. Und im arabischen Raum. Und die Leute haben immer nicht verstanden, wie er heißt und haben ihn Muri genannt. Hm. Und deswegen hat er die...
Finde ich ehrlich gesagt auch cuter.
Sind wir auch wieder bei Schotten, die alkoholfreie Sachen machen. Aber auf jeden Fall hat der dann diese Firma ins Leben gerufen. Der war früher, hat er beim Empirical Spirits destilliert in Kopenhagen. Und mittlerweile macht er halt diese fermentierten Geschichten. Das sind Weinalternativen, die bestehen aus ganz vielen einzeln fermentierten Zutaten, die eben keine Trauben sind. Weil ich finde, wenn du so Trauben verarbeitest ohne Alkohol, dann landest du entweder bei Verjus, saurem Traubensaft, was auch lecker ist und eine coole Säurequelle, mit der wir auch zum Beispiel hier übrigens viel häufiger arbeiten als mit Zitrus, muss man auch so sagen.
Ja.
Oder du landest bei Traubensaft. Und ich finde so, alkoholfreie Weine, die aus Trauben sind, schmecken halt ganz häufig wie so, ah ja, okay, das ist jetzt karbonisierter Traubensaft, das ist Traubensaft, der ein bisschen saurer ist.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine? Also es schmeckt halt nicht wie Wein.
Ich glaube, man hat eine zu große Assoziation schon mit dem Traubensaft da. Also ich glaube,
ja, genau.
Für mich die alkoholfreie Variante an einem Abend wäre zum Beispiel ein alkoholfreies Bier. Gibt es auch schon deutlich länger. Ich glaube, alkoholfreier Wein und auch alkoholfreie Spirituosen immer noch sehr in den Kinderschuhen. Ich glaube, da gibt es auch viel Raum und ich glaube, man sollte den Leuten auch so ein bisschen Raum lassen.
Ja, auf jeden Fall. Wachsen. Das ist in 10 Jahren bestimmt alles viel geiler. Weil wie gesagt, ich selber bin auch großer Fan von alkoholfreien Geschichten. Ich habe gestern Abend noch irgendwie alkoholfrei mit Tonic aufgefüllt und mir das getrunken, weil ich einfach Bock auf so einen Drink hatte.
Absolut.
Aber ich finde, der Punkt ist halt, es muss wie ein Drink schmecken. Also es darf nicht wie eine Limo oder Traubensaft schmecken. Also es muss schon wie irgendwas für Erwachsene sein, finde ich. Und ich finde, das ist das, wo die meisten alkoholfreien Geschichten falsch abbiegen. Weil wenn es irgendwie wie Kiba schmeckt, dann will ich es nicht haben.
Ja.
Also ich bin erwachsen, ich möchte ein bisschen Bitterkeit, ich möchte Komplexität, ich möchte irgendwie, also so ein bisschen was muss mich da an der Stange halten. Und deswegen mag ich Muri halt so gerne, weil das sind wirklich so mit verschiedenen Kulturen. Das eine ist dann mit Kefir-Kulturen fermentiert, das andere ist ein Kombucha. Und die blenden halt verschiedene Zutaten. Die Blends sind super komplex. Das sind dann mit Tees, Stachelbeeren, Rhabarber, Cassisblättern, bla bla bla. Verschiedene Sachen zusammengesetzt zu einem Produkt, das wirklich komplex schmeckt. Und das mag ich halt super gerne daran, weil das wirklich schmeckt wie ein interessantes Getränk für Erwachsene. Punkt.
Ja. Das für Erwachsene finde ich ganz wichtig, weil da sind wir ein bisschen bei einer Funktion eines Drinks in einer Bar vielleicht. Wir reden ja hier sehr Nerd, wir sind gewissermaßen Nerds, was Getränke angeht. Wir beschäftigen uns viel mit Geschmäckern. Ich denke, für den Gast in einer Bar ist immer wichtig, dass der Drink lecker ist und man geht auch irgendwie dafür aus und man ist sich aber vielleicht gar nicht so sehr bewusst, warum man auch ausgeht, ist, an der Bar führt man besondere Gespräche. Und ein Drink ist irgendwie was so eine sinnliche Bereicherung des Ganzen ist. Wenn ich hier sitze, der Raum sieht schön aus, die Menschen, die dort sind, sind irgendwie angenehm, die Musik ist schön, das Licht ist schön. Das, was ich auf der Zunge habe, ist irgendwie besonders und lecker. Ich gerate in einen anderen Gesprächskontext. Und das ist, denke ich, am Ende des Tages der Mehrwert einer Bar, diesen Raum zu schaffen. Und das Getränk spielt nur eine Rolle. Und wenn das alkoholfreie Getränk das auch schafft, das ist schön. Und das muss immer irgendwie, denke ich, in einer guten Bar der Anspruch sein, ein alkoholfreies Getränk, wie du sagst, erwachsen zu sein, anzuregen über die Sinne, dass das menschliche Miteinander bereichert wird dadurch.
Absolut. Ich habe es auch sehr schön gesagt.
Ja, genau, ne? Weil ich glaube auch, die Funktion von einer Bar ist nicht zwangsläufig betrunken zu werden, ja, weil sonst würde es ja auch irgendwie die Flasche Wodka zu Hause auch tun. Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ne? Darum geht es ja den meisten Leuten offensichtlich nicht. Also die gehen in eine Bar, geben mehr für den Gimlet aus, als er zu Hause kosten würde. Auf jeden Fall. Weil irgendwie noch eine Natalie und eine Maria da stehen, die auch ein bisschen Stundenlohn bekommen und hier eine Stromrechnung zu bezahlen ist und eine Miete und alles Mögliche. Und dann kostet der Drink halt eben, was er kostet. Aber das sind Leute bereit auszugeben und da geht es eben um das, was man in der Bar sucht. Eine gewisse Stimmung, eine Gemeinschaft, dass da andere Menschen sind, dass man nicht nur vor Instagram zu Hause hängt, sondern irgendwie andere Leute
kennenlernt. Auch Menschen, die anders ticken als man selber. Ja, vielleicht Bars sind ja recht exklusive Orte, auf eine Art und Weise, durch das Preisgefüge, durch die vielleicht unterbewussten Verhaltenskodexe. Aber ich finde es auch spannend, dass in Gastronomien einfach Menschen zusammenkommen, die anders denken und dass vielleicht ein Nazi in der Bar ist und mit jemandem redet und danach nach Hause geht und denkt, die anderen, die sind gar nicht so doof, wie ich immer dachte.
Ja, genau.
That's the dream, I guess.
Ja, genau. Also ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich weiter nach rechts bewegt und ich nehme da auch immer irgendwie einen gesellschaftlichen Auftrag mit wahr. In so einem Ort zu arbeiten. Und
auf jeden Fall, ich bin auch wirklich der Überzeugung, dass Bars demokratiefördernde Orte sind, weil du zwangsläufig Leute triffst, die nicht in deiner Bubble sind.
Ja.
Ja, weil dann sitzt da ein Arzt, daneben ist ein Dachdecker, daneben ist ein Bademeister, unser Stammgast ist Bademeister, daneben sitzt dann irgendwie ein Politiker. Also es kommen zwangsläufig auch Ja, unter anderem ist Alkohol natürlich auch ein Grund, dass Gespräche ein bisschen gelöster sind, dass man mehr mit Leuten ins Gespräch kommt, mit denen man sonst nicht sprechen würde. Das geht aber meiner Meinung nach ohne, allein durch den Raum und durch die Stimmung. Und man unterhält sich einfach anders. Also auf jeden Fall. Und man kommt mit Leuten ins Gespräch. Und das ist einer der Dinge, die ich super gerne mag, daran Bartender zu sein, weil du stehst wirklich da. Du hörst auch ganz viele Gespräche mit. Also ich habe, meine Perspektive verändert sich auch, weil ich habe eben ganz häufig hier Leute, ich persönlich esse kein Fleisch und dann habe ich aber einen Jäger, der mir erzählt, warum Jagen notwendig ist. Oder, also weißt du so, du wirst konfrontiert mit anderen Meinungen und ich finde, das allein ist so super, super wichtig.
Ja, und das passiert natürlich noch mehr in der Kneipe auf eine Art und Weise.
Ja, genau,
noch,
auch.
Noch viel niedrigschwelliger. Auch immer schade, ich finde es immer schade, ihr habt ja so ein Social Monday hier in der
Ja, genau, schön, dass du es ansprichst, auf jeden Fall.
Aber natürlich ist immer die Preisbarriere groß und auch manchmal das Gefühl, ah, ich komme hier rein und merke sofort, hier hat irgendjemand eine Fliege an und das ist nicht mein Ort.
Das sind hier nicht meine Leute.
Genau, genau. Und eine Kneipe ist dann natürlich noch mehr geeignet dafür. Und manchmal finde ich das schade.
Aber manchmal ist es auch anders, ne? Weil zum Beispiel meine Schwester ist ein harter Punk. Also die ist wirklich so, die hat auf dem Bauwagenplatz gewohnt, die ist Holzbildhauerin. Also die ist wirklich so, ne? Ich war wirklich auf so einer krassen Punker-Hochzeit, als sie geheiratet hat. Also es sind richtige Punks. Und ich habe die mal in die Victoria-Bar einfach mitgenommen. Und dann hat Beate da gearbeitet und die hatten so einen feinen Abend da und die wurden da so willkommen geheißen. Die durften hinter die Bar, dann haben sie Fotos gemacht mit der Beate und dann war das sofort niedergebrochen, diese Barriere, dass du denkst so, oh, das ist ein Ort, wo ich nicht hingehöre. Die wären niemals freiwillig da hingegangen, weißt du? Und ich so, nee, komm, ich kaufe euch einen Champagner-Cocktail, so, ihr kommt jetzt hier mit hin. Ihr schaut euch das mal an und die hatten so einen schönen Abend, weißt du so? Und ich glaube, das sind auch so die magischen Momente, die so eine Bar manchmal hat.
Ich denke, das ist auch was die Victoria Bar kann und was Beate kann. Also das ist diese alten Orte, diese alten Klassenbars, die können das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
Auf jeden Fall. So, jetzt hast du uns, wo wir gerade beim Social Monday waren, weil was wir machen, wir haben immer einen Highball der Folge mit Thomas Henry, machen wir immer einen Highball, der so ein bisschen passt zu dem Thema, das wir haben. Letztes Mal war es ein Hemingway Daiquiri Highball, Hemingway Highball einfach. Diesmal haben wir so einen kleinen Gimlet Highball von dir mitgebracht bekommen. Was haben wir da im Glas?
Ja, wir haben noch einen Safran-Drink jetzt. Das ist ganz spannend, weil wir arbeiten ja nur mit den Sachen, die im Berliner Umland angebaut werden. Da gibt es tatsächlich in Brandenburg den Tobias Fahlberg, der baut dort Safran an, in Brandenburg. Und Safran hat auch seine Vegetationsphase im Winter. Das heißt, die Ernte des Safrans ist, wenn gerade Schnee liegt. Und damit haben wir noch...
Das wusste ich nicht, spannend. Ja,
da haben wir dann quasi im Winter noch eine lokale Zutat, die meisten Menschen natürlich nicht als lokale Zutat wahrnehmen würden. Und das ist gleichzeitig eine ganz einfache Verarbeitung. Wir schmeißen da ein Gramm von dem, muss man sagen, sündhaft teuren lokalen Safran.
Was kostet so ein lokaler Safran? So ein Gramm?
Ein Gramm, ich glaube, wenn du es als Privatperson kaufst, so um die 33 bis 35 Euro.
Wow.
Ja. Egal, ein Gramm davon in einen Liter Wodka machen wir. Also wir nehmen eine Flasche Wodka, einen Liter, schmeißen da ein Gramm rein, dann lassen wir das einfach nur 3 bis 4 Tage ziehen. Fertig. Dann hast du einen wunderschönen eingefärbten Safran-Wodka. Bei uns sind ja die Rezepte immer relativ kompliziert. Ich will euch jetzt nicht mit allen Details langweilen, aber grundsätzlich also ist es der...
Minimum 10 Zutaten.
Genau,
euch,
genau.
Ne?
Wir haben, ja, einen Tropfen hiervon, einen Tropfen davon. Also das ist wirklich für zu Hause schwierig nachzumachen. Aber grundsätzlich ist es hier eben der Safran-Wodka mit ein bisschen Benediktin, einem französischen Kräuterlikör. Ein bisschen Sake, trockener Wermut, Verjus, also unreifer Traubensaft und dann eben auch das Säureelement, was es zum Gimlet auf eine Art und Weise macht. Ein bisschen Zucker und dann aufgegossen mit Sodawasser. Ich habe jetzt ganz viele Sachen weggelassen. Aber grundsätzlich kann man auch zu Hause einfach so einen Safran-Wodka machen mit ein bisschen Verjus oder Limettenkordial mischen und mit Soda aufgießen und man hat einen leckeren Drink. Und ihr habt gesagt, bring mal so einen Highball mit.
Was wäre quasi so die runtergebrochene, einfache Version davon? Also ich finde, Safran-Wodka darf schon sein, aber dann ein bisschen Leimkordial dazu oder Verjus-Zucker. Mhm. Was wäre so die einfachst mögliche Version?
Ich glaube, das und dann vielleicht noch ein kleiner Klecks von dem Benediktin für diese Kräuter.
Wenn man es da hat.
Ich finde, der sieht wunderschön aus. Das ist so eine warme, orange-gelbe Farbe und die Aromatik geht auch so in die Richtung. Ich finde es wahnsinnig warm, wahnsinnig angenehm. Jeder, der schon gerne und viel Safran gegessen hat, kennt dieses wunderschöne Aroma, die es mitbringt. Also ich finde
so ganz speziell, ne? Weil es ist so warm, honigartig, aber auch metallisch.
Ja.
Ich finde es super interessant, ja. Auf jeden Fall.
Ohne Benediktin hast du ja auch Honig drin, ne?
Ja, das, genau, eben auch das. Auf jeden Fall, wir machen den Drink dann auch hier in der Green Door. Bis zur nächsten Folge, wie immer in der Zeit. Ihr kriegt den Off-Menu, wenn ihr den bei uns bestellt, für ganz entspannte 10 Euro. Das macht möglich unser Sponsor Thomas Henry, mit deren Soda wir dann arbeiten. Mhm. Und dann kriegt ihr halt einfach diesen super, super leckeren Drink von Ruben bei uns. Und wir nehmen den auch mit in den nächsten oder die nächsten zwei sogar Social Clubs. Das heißt, jeden letzten Montag im Monat gibt es in der Green Door eine ausgewählte kleine Karte mit Drinks, die es den ganzen Abend für 9 Euro gibt. Und das hat einfach den Grund, genau wie Ruben gerade meinte, Bars sind nicht niederschwellig. Mittlerweile Personalkosten, Eiskosten, Miete, bla 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 bla. Wenn wir hier jeden Abend 9 Euro Drinks anbieten würden, wären wir ganz schnell pleite, muss man einfach leider Gottes so sagen. Und Nathalie und ich verdienen auch beide über Mindestlohn, ja. Es ist Gott also, nee, weißt du, was ich meine? Also, ist einfach so, nicht. Das muss man auch so sagen, so Lohnkosten sind das Allerhöchste, was eine Bar normalerweise stemmen muss. All diese Dinge führen halt dazu, dass wir leider nicht sagen können, es gibt hier 2 Euro Bier und irgendwie 7 Euro Cocktails. Das ist einfach nicht möglich in der heutigen Realität. Das gibt es nicht. Aber wir wollen zumindest einen Tag im Monat anbieten, wo man irgendwie, wenn man ein bisschen knapper Kasse ist, am Ende des Monats vorbeikommen kann, einfach den ganzen Abend 9 Euro Drinks bekommt. Das ist so ein bisschen für mich Down Memory Lane, weil so hat sich Berlin, als ich hier hingezogen bin, angefühlt. Da hat man auch standardmäßig irgendwie einen Gin and Tonic für 9 Euro im Club bekommen oder irgendwie Bier für 3 Euro. Das gibt's halt alles heute so nicht.
Absolut.
Ne?
Also gerade für junge Leute oder Leute, die einfach nur was ausprobieren wollen. Ich weiß es noch, wie ich während meiner Azubi-Zeit das erste Mal in Cocktailbars gegangen bin, damals noch in Lübeck. Und das war für mich wahnsinnig aufregend. Ich bin immer alleine gegangen und nach meiner Housekeeping-Schicht mit meinen, weiß ich nicht, 10 Euro Trinkgeld, die ich an dem Tag mir zusammengekratzt hatte. Und dann habe ich mir da irgendwelche Drinks empfehlen lassen von einem Barkeeper. Und das war sowas ganz, ganz Magisches, weil ich das vorher noch nie gemacht habe oder meine Eltern sowas nicht gemacht haben. Und diese Möglichkeit möchten wir halt Leuten wieder geben.
Ja, eben, ne? Also
muss auch erhalten bleiben. Also wie gesagt, in unserer Gesellschaft heutzutage, diese Orte müssen da bleiben, diese dritten Orte, wo man Leute, die nicht zur Familie gehören, nicht zum Berufsumfeld gehören, also ein bisschen außerhalb der eigenen Bubble, die müssen erhalten bleiben, sonst sieht es nicht gut aus.
Mhm. Fantastisch. Deswegen gibt es auch die ganzen 2 Monate wirklich auch diesen fantastischen Drink mit der teuren Zutat Safran. Trotz allem für 10 Euro in der Green Door für euch, wenn ihr danach fragt. Sollen wir es den Gimlet Highball nennen einfach, dass die Leute wissen, worum es hier geht? Wir nennen es in der Green Door ein Gimlet Highball. Ist mir egal, wie es bei euch heißt.
Delicious Highball.
Hier ist es so. Delicious Gimlet Highball. Kriegt ihr bei uns jederzeit auch mit einer kleinen Rezeptkarte, wenn ihr vorbeikommt. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch einen kleinen Bartipp für euch. Und zwar Thomas Henry hat immer eine kleine, schöne Empfehlung für eine Bar. Und ich habe da eine wunderschöne Bar, die ich auch wärmsten Herzens empfehlen kann, in Hamburg, und zwar die Bano.
Oh ja, unser lieber Freund Dustin.
Ja, genau. Wart ihr schon da?
Ich war tatsächlich noch nicht da, aber ich sehe immer wahnsinnig gutes Marketing von ihm online. Ich weiß, er ist viel unterwegs, sehr bemüht. Ich kenne seinen anderen Laden Nakama schon sehr, sehr lange und bin da auch immer wahnsinnig gerne hingegangen, als ich noch im Norden gewohnt habe.
Mega gut. Ich war in der Banomo, ich habe da einen Vortrag gehalten. vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, ich weiß nicht. Die Jahre verschwimmen, wenn man Bartender ist. Man weiß immer nicht genau, welches Jahr es ist und welche Uhrzeit und welcher Wochentag. Das gehört zum Job. Aber auf jeden Fall war ich schon da. Ist eine super, super schöne, freundliche Bar. Die haben ein unfassbar gutes Team. Mir ist auf jeden Fall die Phoenix, die da arbeitet, letztes Jahr auch gefallen, weil ich habe die Diageo World Class, die größte Barcompetition der Welt, kann man so sagen, habe ich für Nordeuropa gejudged. Und da war sie dabei und hat einen unfassbar guten Job gemacht. Da war ich sehr beeindruckt. Es ist eine sehr, sehr coole Bar. Sind auf asiatische Zutaten fokussiert und auch haben viel Austausch mit Bars aus Asien. Ne? Also die machen sehr viel Tours dort, sind dort sehr aktiv, machen da viele Gastschichten, haben auch viele asiatische Bars, die wiederum nach Hamburg kommen und dort Gastschichten machen. Und es ist einfach eine super spannende Bar. Ich glaube, das ist gerade eine der aktivsten Bars im deutschen Raum. Also wirklich gute Empfehlung. Wo man sicherlich einen asiatisch inspirierten Gimlet bekommt. Bin ich mir sicher, in irgendeiner Form. Auf jeden Fall. Und im Übrigen, wenn man die Barnomo in Berlin erleben will, die sind auf jeden Fall auch zum BCB-Sonntag, haben wir letzte Woche mit denen ausgemacht, auch in der Green Door tatsächlich.
Oh, fantastisch.
Warte, lass mich das Datum raussuchen.
Also im Oktober auf jeden Fall.
Es ist im Oktober. Es wird sehr wahrscheinlich sehr voll werden. Es ist jedes Jahr zu BCB, wenn alle Bartender Deutschlands gefühlt nach Berlin pilgern. Jeder Berliner Bartender freut sich, ich glaube, 4-5 Tage am Stück in seiner Bar zu wohnen.
Mhm. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob sie sich freuen, aber es ist so. 12. bis 14. Oktober ist die BCB. Das heißt, am 11. Oktober findet ihr die Bar-Nomo auch in der Green Door hinter der Bar, falls ihr die mal erleben wollt. Das wird, glaube ich, ein sehr schöner Abend. Fantastische Bar-Empfehlung auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist so ein bisschen hier. Was ist das Fazit aus dieser Gimlet-Runde? Was war dein Favorit?
Was war mein Favorit? Tequila Gimlet fand ich sehr geil.
Unerwartet,
fand ich, oder? Fand ich sehr, sehr lecker. Und Fazit natürlich auch. Wir sind da selber irgendwie drauf gekommen im Laufe der Folge. Man muss sich mal wieder was in den Kühlschrank stellen. Einfach so einen fertigen Gimlet. Warum nicht, ne? Hat man immer was da für Gäste.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist wirklich der niederschwelligste, so entspannte Drink. Weil klar, so Negroni geht auch super gut in der Kühlschranktür fertig gemixt. Dry Martini als Freezer geht auch. Aber von all diesen Getränken ist das der entspannteste, seien wir mal ehrlich, ne? Weil nicht jeder eurer Freunde will sich so ein Dry Martini. Wir kommen immer wieder aufs Dry Martini-Thema.
Ich glaub, das muss man immer mal machen. Also
irgendein Gast muss man sagen, Dry Martini ist mein Lieblingsdrink. Muss ja Nathalie als Gast kommen.
Ja,
und,
ich leite ja persönlich jeder unserer privaten Dinnerpartys immer mit einem Martini für unsere Gäste ein, aus dem Froster. Ist eine schöne Einladung. Also es kommt direkt alles schön in Fahrt. Kann man sagen. Also wir hatten noch nie einen unlustigen Abend.
Ja, eben. Perfekt. Auf jeden Fall. Das könnte euch auch mit dem Tequila Gimlet passieren zu Hause, glaube ich. Auf jeden Fall. Gute Laune-Garantie. Vielen, vielen Dank, Ruben, dass du da warst.
Wir kommen langsam zu meiner Lieblingskategorie. Der Absacker, der Scheidebecher, der Schluck, den Ruben uns mitgebracht hat.
Ich finde auch, Absacker ist einfach der beste Teil des Abends ganz häufig, wenn man eigentlich nicht nach Hause will, oder?
Ja, was hast du uns Feines mitgebracht, Ruben?
Ich habe mitgebracht ein Kartoffelbrand vom Freimeister-Kollektiv und Peter Dei von der Mühle 4. Maria und ich sind uns sicher schon auf ein paar Messen begegnet, haben gemeinsam Obstbrände und Geiste,
auf jeden Fall,
generell Brände probiert. Und
auch großer Mühle 4 Fan tatsächlich. Ich finde, die haben extrem gute Produkte. Gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade direkt ihren Limoncello im Kopf, den ich sehr gern mag zum Beispiel.
Naja. Das ist ein Kartoffelbrand und ihr kennt den sicher auch schon, aber ich finde ihn einfach geil, weil man würde vielleicht bei Kartoffel denken, ja, ist ein Wodka.
Das war auch mein erster Gedanke. Was unterscheidet das hier von einem Wodka?
Es schmeckt nach Kartoffel. Also ein Wodka ist ja die legale Definition, oder die Definition ist ja irgendwie möglichst neutral schmeckend. Und hier hast du wirklich Kartoffel auf die Fresse. Und das ist auch eine ganz fantastische Drinkzutat, weil mit so ein bisschen herberen Aromen wie Petersilie oder Majoran oder sowas zusammen, wenn man dann einen Geist von hat, damit zusammen geht das ganz fantastisch. Und auch als Basis für einen Drink, ganz spannend.
Cool. Ja.
Und ist ja pur auch. Geil.
Ich finde, es riecht schon mega spannend, weil es riecht so super. Ich würde es sogar vielleicht so in die mineralisch-Ecke fast, also sehr erdig, ne?
Ja, aber erdig lieblich, tatsächlich für mich.
Ach so, leichte Vanillenoten.
Hihi. Das ist wirklich kein Wodka.
Ja, ja, ne? Schmeckt einfach nach Kartoffel.
Ist, ja. Du hast auch eine krasse Intensität auf der Zunge, also so eine Öligkeit.
Mhm.
Da kommt noch mal ganz viel Aroma ins Spiel. Fast so ein Gurkenaroma hinten raus. Schmeckt dir das?
Mhm. Ja, ja, könnte auch gut sich paaren mit Gurke im Drink.
Gurke, Kartoffel, das ist die so ultimativ deutsche
Kartoffelsalat, ne?
Nichts falsch daran, auf jeden Fall würde ich trinken. Super, super gut. Nee, gefällt mir sehr gut.
Ja, und,
ich meine, Freimeister machen eh einfach tolle, tolle Produkte. Ist auch eine Firma hier aus Berlin.
Ja, ich wohne tatsächlich
direkt um die Ecke quasi, ne?
Ja, 300 Meter von denen entfernt.
Genau, und die machen einfach super, super spannende Barprodukte, auch für Endverbraucher super interessant.
Mm.
Pink, die Sängerin, ist großer Fan von Tim
Amaro.
Amaro, ja. Genau.
Umsatz in die Höhe geschossen, weil sie irgendwie mal einen Instagram-Post gemacht hat mit
dem
Amaro.
Aber ist auch ein krass guter Amaro, also tatsächlich richtig gut. Und wir haben auch super viele Produkte von denen, wenn ich so in die Backbar hier schaue, zusätzlich nochmal in die Kühlschränke, wo der Wermut steht und so, haben wir schon einiges. Also ganz große Empfehlung. Lieblingsprodukt meinerseits?
Basler Langstieler.
Basler Langstieler, 100%. Das ist wirklich
der Mohn.
Glutamat, der war
abartig. Habe ich auch überlegt, ob ich den mitbringe.
Der Mohnbrand ist echt, also
der
ist pervers.
Aber wollte ich nicht in den Podcast bringen, weil Produktionsmenge sehr gering. Ich wollte nicht, dass wegen dem Podcast dann Leute den Mohn uns wegkaufen.
Und du bekommst keinen mehr.
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht rum.
Finger. You never know. Ich liebe auch, dass ich die Kaffeebrände von denen, finde ich saugeil, so Kaffee ohne Süße einfach in Drinks klarbringen. Und mein aktuelles Lieblingsprodukt ist der Shosho mit Sake aus Berlin von Reigen. Richtig gut. Natalie und ich waren beide nicht da, weil wir beide krank waren, als wir die Teamführung hatten.
Schwere Enttäuschung.
Vielleicht holen wir das zusammen mit dir einfach nach.
Ja, also,
das können wir gerne machen.
Muss man schon, also Reigen macht ja schon einfach, also die Sakes und auch der Brand dann jetzt hier vom Primemaster Collective ist ja einfach abgefahren käsig. Also das ist so
aber
so
das
absurd.
Liebe ich. Ja, also Nathalie und ich, wir lieben laktische Noten in Sake, Shoshos und Drinks. Liebe ich.
In Kirschbrand laktische Noten. Ach, sensationell. Wenn
auf
das
jeden
so,
Fall.
So eine Kirschjoghurtigkeit kriegt.
100%, gehe ich voll mit.
Ich würde sagen, eine meiner neuen Lieblingsprodukte von Freimeister ist auf jeden Fall der Kartoffelbrand jetzt. Also ich habe mich hier durchs ganze Glas ein bisschen durchgetrunken. Das ist die saftigste Kartoffel, die ich auf jeden Fall bis jetzt hatte.
Die saftige Kartoffel, seit es Kartoffeln gibt.
Ja. Wenn man in Berlin ist, ich komme öfter durch meine geografische Nähe in den Genuss, aber man kann auch einfach da ins Büro gehen und alles durchprobieren mal und dann aus dem Shop was mitnehmen. Geiler Ort auch.
Große Empfehlung, auf jeden Fall. Stark. Ja, vielen, vielen Dank, Ruben. Super, super schön, dass du da warst und uns das mitgebracht hast und viele weitere Drinks, Meinungen, Fun Facts.
Mhm.
Dankeschön und hoffentlich bis bald im Velvet.
Oder in der Greenau.
Genau.
Sehr schön. Tschüssi.
Ciao. Ciao.